Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
199,
wo ist er?
Showtime, Motherfucker!
Yes, Bewegt Bild Banausen.
Da ist er. Bewegt Bild Banausen, ja. Wir haben schon das Support-Episode aufgenommen, können wir an der Stelle verraten. Da hatte ich schon einen ziemlichen Knoten in der Zunge. Da habe ich komische Formulierungen, komische Redewendungen wiedergebracht. In Bestform. Schauen wir mal, ob das nur der Warm-up war oder ob das der heutige Tag mitbringt.
Mhm. In 10 Minuten frage ich dich dann.
Okay, you tell me if you feel that was a good start.
Ja. Wer vielen einen Berg baut, fällt selbst herauf. Und so werde ich dann wieder hier präsentieren.
Mhm.
Da hängt ein ganzer Pferdeschwanz dran.
Sowas. Jetzt aber.
You sound a little nervous, pal.
Nee, nervös bin ich nicht. Das Lampenfieber hat sich nach der halben Unaired-Pilot-Episode erledigt.
Meinst du, ja? Ich dachte jetzt so, okay, nach der 200. da kehrt endlich mal die Ruhe ein.
Ja, da sind wir noch nicht.
Nee, deswegen meine ich so. Jetzt, heute dürfen wir noch mal nervös sein, aber dann, also mit 200, da wissen wir dann hoffentlich mal, wie das funktioniert.
Heute sind wir noch mal nervös.
Ja.
Das ist so wie mit dem Balancieren zwischen zwei Hausdächern. Du darfst halt nicht nach unten gucken. Du darfst dir nicht vorstellen, dass gerade Millionen von Leute zuhören. Dann ist es immer noch unser Gespräch hier zwischen Kumpels an deinem Tisch, in deiner Bude.
Ja.
Nur das Mikrofon hier steht, aber hier so ein bisschen völlig frei von der Leber, einfach mal ein bisschen über Filme labern. Wenn du darüber nachdenkst, dass hier Millionen Leute gerade zuhören, den Senf, den wir hier von uns geben, dann ist natürlich was anderes, ein anderer Druck.
Das ist schon im Nachhinein oft genug beschämend, aber jetzt stell dir mal vor, also ich glaube, live wäre das eh nochmal eine ganz andere Nummer.
Live auf der Bühne wäre das, ja, da wäre schon ein bisschen Lampenfieber.
Naja, aber so die wirklich erfolgreichen Podcasts, die machen das ja, ne? Die gehen dann zu solchen Festivals, wo die dann
gibt's auch, ja,
auf der Bühne irgendwelche Episoden machen.
Na gut, da hätten wir ja beide Erfahrung. Ich meine, du vom Bodyguard Musical, ich vom Vorlesewettbewerb, wir standen beide schon sehr erfolgreich auf der Bühne, also.
Zum Glück nicht das einzige Mal, dass ich auf der Bühne stand, aber ja.
Hey, bei mir auch nicht.
Schon. Ja. Also ich meine schon so wirklich.
Ich habe den Lindemann gemacht. Vergiss das nicht.
Ey, immer noch was ich unbedingt sehen will. Oh Mann. Ja, aber stimmt schon, so jeden Abend vor 1500 Leuten spielen, das hat schon was.
Ja.
Deswegen, definitiv. Ja, wir sind da erprobt, auch wenn sich das manchmal überhaupt nicht so anhört. Jetzt können wir bei der Gelegenheit auch gleich nochmal alle Supporter begrüßen, die neu dazugekommen sind. Jetzt machen wir das auch mal in der regulären Episode, ganz offiziell. Vielen Dank. Danke, dass ihr uns supportet. Das ist großes Tennis. Wir freuen uns da sehr drüber.
Mega. Ja, ich freue mich auch immer zu hören, dass hier unsere Freundin Kitty aus Potsdam hier ganz in der Gegend, dass die ihren Mann angesteckt hat und dass sie dann auch immer so gegenseitig so ein bisschen Werbung machen und dann plötzlich die Partner anfangen uns zu hören und finde ich sehr gut. Was uns zu dem Thema bringt, es hilft immer für unsere Reichweite, dass ihr das auch weiter sagt, dass ihr das ein bisschen teilt hier unseren Podcast, wenn wir mal eine neue Folge rausbringen, ein bisschen selber posten, ein bisschen aktiv werden da draußen hier an die Hörer. Wenn wir schon nicht die Werbemaschinen sind und schon sehr faul sind in Sachen Außendarstellung, weißt du, wir könnten auch viel mehr machen.
Ja, aber natürlich.
Einfach so, ja, komm.
Wir sourcen das aus.
Komm, wir sind zu alt für den Scheiß.
Ja, hast du schön gesagt.
I've got to say, this is the least asshole-ish version of you I've ever seen.
Das ist schon ein sehr krasses Kompliment von dir auf jeden
Oder?
Fall.
Oder? Finde ich auch.
The least
asshole-ish version. Ja, ist doch nett.
Das ist auch schön.
Nein, das war auch wirklich nett gemeint. Das hast du großartig gemacht.
Danke.
Jetzt geht's hoffentlich so weiter, ne? Weil ich glaube, du fängst heute an. Ja, Episode 199, wie schon gesagt. Nächste Episode ist die 200. Da gibt's wieder was Besonderes.
Da gibt's was Besonderes, ja. Oder warte mal, das können wir hier live vorlesen.
Jetzt machen wir doch
weil
live.
Wir haben das schon mal angeteasert, dass wir dir was rausbringen.
Mhm.
Und es wird tatsächlich schon spekuliert. Unser Kumpel Atombomb hat nämlich schon mal spekuliert, was in der 200. Folge passieren kann. Und das würde ich mal gerne vorlesen. Ich gebe mal eine Prediction für die 200. Folge ab. Und zwar zieht ihr 200 Lose, esst sie danach auf Sendung auf, danach gibt es das große Wiedersehen mit Audrey. Alle jubeln, alle feiern und auf die 200 Lose wird wörtlich geschissen.
Okay. Ja, das wäre doch mal was. Genau, wir verbrennen feierlich alle Lose in der 200.
Das ist doch mal eine interessante Theorie, oder?
Genau. Wir resetten das mal kurz.
Wir verbrennen alle Lose und es geht wieder von vorne los. Das ist komisch.
Geile Aktion zur 200. Mhm.
Bis jetzt haben sich immer alle auf unsere Jubiläen gefreut, weil da immer irgendwas Cooles passiert ist. Und jetzt werden sie sich fürchten nach der 200.
Genau.
Oh nein, unsere Lose.
Oh scheiße, bald wieder eine runde Zahl. Oh nein.
Ja. Nein, es wird natürlich eine positive Überraschung für euch geben, aber
Da ist es. Wer weiß. Mal gucken. Ja, vielleicht dreht einer von uns hohl.
Auf jeden Fall müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden.
Ja, wenige.
Jetzt erstmal Business as usual. Gesehenes von zu Hause, wo wir nicht wissen, was ist.
Und wir sind nur zu zweit. Das ist ja auch öfter mal selten.
Ja, öfter mal selten.
Und nachts ist es kälter als draußen und so.
Richtig, ja. Ja. Das ist ein schöner weißer Schimmel da draußen auf jeden Fall.
I don't answer questions. I ask them.
Ja, I ask them. Ich leg da mal los und mach meine Reihe weiter, weil wir haben einige Asterix-Filme bis jetzt schon hier bei uns besprochen in diesem Podcast.
Na, wir ist übertrieben, du.
Du auch ein. Insofern ist das eine gemeinsame, ja.
Ach, du hast recht. Stimmt.
Und da du einen besprochen hast und ich zwei, ist das für mich ein Wir.
Okay, hast du recht.
Jetzt folgt der vierte. Mhm. Insgesamt, was die Rezension bei uns angeht. Und das ist chronologisch gesehen der fünfte Langfilm der Asterix-Filme. Den habe ich mir jetzt angeguckt. Asterix bei den Briten heißt der.
Okay.
Und Regisseur des Ganzen, Pino van Lamswerde heißt der Mann. Das ist einer der Animatoren von Heavy Metal gewesen, den wir hier schon vorgestellt haben. In der Support-Review so lustigerweise. Das ist einer von denen. Und die Originalautoren des Comics kriegen natürlich auch Credit. René Goscinny und Albert Uderzo, mittlerweile beide verstorben. Und Pierre Tscherner heißt der Mann, der das Comic zu einem, der die Story von dem Comic genommen hat und das Ganze als Drehbuch adaptiert hat. Bisschen verändert. Bisschen drin rumgefeilt und entstanden ist. Asterix bei den Briten. Kennst du den?
Ziemlich sicher.
Hast auch fast alle gesehen?
Ja, ich glaube, ich habe die alle gesehen.
Okay.
Also zumindest von den Zeichentrickdingern auf jeden Fall.
Also dieser hier ist aus dem Jahr 1986. Und ich kann mal erzählen, worum es geht.
Ich bin gerade woanders hängen geblieben. Ich glaube, der Autor heißt, er wird anders ausgesprochen. Aber da bin ich jetzt.
Welchen Autor meinst du jetzt?
Gerade nicht fit genug.
Den Autor von dem Drehbuch, Pierre Tscherner oder?
Nee, von den Asterix.
René Goscinny?
Ja, ich glaube, dass der eben, dass das nicht, Goscinny ist. Aber whatever, das weiß ich auch nicht mehr.
Das weiß ich auch nicht. Goscinny.
Ist ein bisschen wie mit Moschino. Man hast hier gerade die Little Kim gemacht.
Ja, stimmt. Moschino. Ja. Das hatten wir doch neulich mal das Thema.
Ja.
Für richtige Aussprachen gibt es bei mir keine. Wie heißt das? Keine Garantie? Nee, Garantie heißt nicht das Wort, was ich suche. Ja, keine Gewähr.
Ach so, das auch nicht, ja.
Keine Gewähr für richtige Aussprachen von irgendwelchen Ausländern. Ich möchte mal denjenigen erleben, der meinen Vor- und Nachnamen richtig ausspricht, meinen bürgerlichen. Der ist bis jetzt auch noch nicht geboren, außer es ist ein Landsmann.
Ach komm.
Insofern, ich kenne das. Wirklich.
Im Ernst?
Das hat noch nie jemand geschafft. Also auch den Nachnamen richtig zu betonen und so. Das gab es bis jetzt noch nicht, beides.
Okay, auf welcher Silbe liegt da die Betonung?
Also erstmal ist es ein scharfes S, das machen alle falsch.
Mhm.
Und die Betonung liegt auf dem zweiten U.
Okay.
Ohne jetzt meinen bürgerlichen Namen zu nennen, ansonsten haben wir die 1,5 Millionen Leute, die uns immer zuhören, die ich gerade gesagt habe, vor meiner Haustür. Das will ich auch nicht. Ich will meine Ruhe.
Ja, nee, Stalker braucht kein Mensch.
Ich will meine Ruhe auf meiner, in meiner Villa am Genfer See.
Ja.
So, zurück zu Asterix bei den Briten. Der Film steigt ein und wir sehen römische Galeeren, die unterwegs sind nach Britannien, um auch diese Insel zu erobern. An Bord Julius Caesar, den wir auch schon aus anderen Asterix-Filmen kennen. Dann gibt es noch ein kurzes Intermezzo mit den Piraten, die wir auch ab und zu in den Asterix-Filmen sehen.
Ja, ab und zu ist gut.
Auch ein fragwürdiger afrikanischer Charakter da in dem Ausguck, der auch so sehr, sehr seltsam gezeichnet worden ist. Aber gut, Zeichen der Zeit und so. Und die gehen dann nach England und erobern fast das ganze Land. Lustigerweise wird bei dem Kampf mit den Engländern um Punkt 5 Uhr immer alles unterbrochen, egal wie krass die Schlacht ist, weil da wird heißes Wasser getrunken.
Tea Time.
Richtig. Und da sind die Römer auch erstmal irritiert, was das soll und wo die hinwollen und warum jetzt auf einmal hier alles stehen und liegen gelassen wird. Also es ist auch eine Sache, die noch nicht kannten. Auch an diese Gewohnheiten muss man sich dann, auch an diese Sachen muss man sich dann gewöhnen. Und trotzdem, mit dieser Einstellung, also so von wegen so Kämpfe abbrechen, kommen die Briten nicht weit, denn die Römer machen sich sehr schnell bereit auf dem Land. Bis auf ein Dorf, das Widerstand leistet. Die kennen wir doch auch von woanders, genau. Und in diesem Dorf, was Widerstand leistet, trotzdem sind die darauf vorbereitet, dass die Römer jeden Moment angreifen und machen sich so ein bisschen Sorgen, was kann man machen? Und in diesem Dorf lebt Tefax. So heißt er wirklich. Und Tefax fällt ein, dass er einen entfernten Vetter in Gallien hat. Und den kennen wir natürlich, denn dieser entfernte Vetter ist ein kleiner Gallier mit Hang zu Zaubertrank namens Asterix. Und da pilgert er hin, um den zur Hilfe zu holen.
Hast du den auf Deutsch gesehen? Das ja. war das Ding, ne, dass du Asterix-Filme auf Deutsch guckst.
Ja, weil es ist ansonsten immer nur so, also bei der Asterix-Box, hast, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, hast du ja immer so eine Sprachfassung drauf. Mhm. Diesmal war es eine schwäbische. Mhm. Das heißt, ich hätte mir auch Schwäbisch angucken können.
Geil.
Oder aber Französisch, aber komischerweise ohne Untertitel.
Ach.
Das heißt, du hast zwar die französische Tonspur drauf und wenn die Untertitel dabei, hätte ich das wahrscheinlich vorgezogen, obwohl beim Asterix-Film wahrscheinlich hätte ich doch dann die deutsche Version gesehen. Aber ja, es war die synchronisierte Version, die ich gesehen habe.
Hm. Nee, ist mir jetzt nur beim Namen eingefallen, weil ich mich gerade gefragt habe, wie der wohl im Original heißt.
Gute Frage.
Der T-Fax.
Es ist auch interessant, weil so hatte ich auch den direkten Vergleich, weil T-Fax ist der einzige Engländer, den wir sehen innerhalb des Films, der auch wirklich, das war mir eine große Ehre, mit Aaron zu kämpfen. Also das, so redet er halt im Deutschen. Ja. Wenn du die anderen Engländer siehst, die so ein bisschen links und rechts eine Rolle spielen, dann reden die ganz normal. Also
ach
ganz
so.
Normales Deutsch. Und er ist wirklich der Einzige, der so dieses vornehme Englisch spricht.
Mhm.
Und das könnte was mit dem Sprecher zu tun haben, denn er wurde synchronisiert von Chris Howland.
Ach so, ja, okay, das war für ihn natürlich so ein bisschen Markenzeichen. So
dass der, genau, dass der irgendwie kein Hochdeutsch sprechen kann, ist klar. Kennen wir natürlich als Showmaster, Moderator, Schauspieler, was auch immer, mittlerweile auch verstorben. Und Chris Howland hat diesen Engländer T-Fax synchronisiert. Ansonsten, was so die prominenten Sprecher angeht, Wolfgang Hess ist dabei, das dürfte ein Name sein. Und ja, ich habe ihn auf Deutsch gesehen.
Okay.
Und dann holen die halt Asterix zur Hilfe. Die holen, der nimmt natürlich Obelix mit. Der wiederum nimmt natürlich den kleinen Hund Idefix mit. Was übrigens auch schon mal ein Unterschied zu dem Comic ist, weil im Comic wird Idefix zu Hause gelassen. Und nur Asterix und Obelix ziehen nach Britannien.
Ah ja?
Ja, da hat man sich zum Beispiel ein bisschen künstlerische Freiheit.
War das ein Trivia-Fact oder hast du das tatsächlich auf dem Schirm gehabt?
Nee, das war kein Trivia-Fact, sondern das war, da habe ich recherchiert, wo der Unterschied zwischen dem Comic und dem Film lag. Also wo, wo daran gefeilt worden ist. Und ich habe mir unter anderem auch durchgelesen, weil es gab ja noch eine Auflage Asterix bei den Briten 2014. Also was die neueren Asterix-Filme angeht. Da hat man auch dieses Comic aufgenommen.
Ah ja?
Hat aber diese
mit dem Realfilm oder was?
Nee, das war kein Realfilm. Das war einer von diesen computeranimierten neueren Asterix-Filmen.
Ach, okay. Ja, von denen habe ich noch keinen gesehen.
Ich auch nicht. Und da hat man diesen Comic genommen, hat ihn aber so ein bisschen gemashupt mit zwei anderen Comics.
Mhm.
Und hat so ein paar Aspekte von Asterix bei den Briten auch aus dem Film hier genommen. Hat aber andere wiederum geändert.
Okay.
Und was man hier noch wissen sollte, natürlich packen die ein Fass mit einem Zaubertrank mit, dass die nämlich auch die englischen Kumpels da ausstatten können, dass die gegen die Römer ankommen.
Ach okay, jetzt erinnere ich mich auch an die Handlung aus dem Comic, ja.
Ja, und dieses Fass wird versteckt bei einem Wirt, als sie dann in Britannien ankommen. Und die Römer konfiszieren fast sämtliche Fässer, die dort unterwegs sind. Insofern sind jetzt die Römer im Besitz dieses Zaubertranks, wo unsere tapferen Helden natürlich ran müssen. Und das sorgt auch für den einen oder anderen lustigen Moment, weil es gibt einen Römer, der an diesen Zaubertrank rankommt, der insofern auch sehr, sehr kräftig ist.
Mhm.
Ja, und das ist ein
ja, ich erinnere mich.
Ja, vielleicht erinnerst du dich noch an dieses Footballspiel. Es gibt auch dieses Footballspiel, wo die, beziehungsweise Rugby, wo die dann gegeneinander antreten, was Obelix natürlich gefällt, dass da um so ein Ei da gekämpft wird, weil überall, wo Bambule ist,
klar,
springt er natürlich gern dazwischen.
Leute ummeschen in einem sportlichen Kontext ist super.
Ja, Leute ummeschen, da klatscht da in die Hände, wenn es irgendwo darum geht. Und es gibt halt viele Anspielungen auf so englische Klischees. Ich habe das schon gesagt, dieses Tea Time. Du hast
auch die Hosen und so, ne?
Die Hosen. Wenn du jetzt ohne jetzt zu spoilern, also viele Asterix-Fans dürfen wissen, dass es am Ende ein großes Festmahl gibt.
Mhm.
In dem Fall hast du kein Baden, weil das Festmahl in England stattfindet, sondern du hast vier Baden.
Ach so.
Die an eine gewisse Band aus England erinnern.
Ja, okay.
Also das sind so alles Anspielungen, die so ein bisschen angepasst sind an die englischen Klischees. Aber sehr witziger Film und auch wieder ein guter Asterix-Film. Ich habe noch keinen gesehen, der irgendwie an die Comics rankommt. Ich finde, die Comics haben immer noch so einen gewissen Charme, so weißt du, die so selber ein bisschen reinlesen und miterleben. Ich habe bis zu einer bestimmten Ausgabe, habe ich die auch alle komplett und hatte schon immer mal vor, die irgendwie zu vervollständigen. Aber es ist wie mit Lucky Luke. Die Filme sind cool, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich die Comics vorziehen.
Klar, da bin ich voll bei dir.
Ja. Und das ist jetzt auch nicht einer der legendärsten, wie zum Beispiel hier Asterix, der Gallier oder so, diese alten Filme oder wo der damals...
Mit Cleopatra.
Cleopatra, so das, die haben natürlich ein paar Momente, die ein bisschen legendärer sind. Asterix bei den Briten hat jetzt, ist jetzt wahrscheinlich eher einer aus der zweiten Reihe, aber der ist trotzdem toll.
Hm.
Das wäre mein Fazit insofern. Muss ich nicht drüber labern, ich meine, das ist ein Asterix-Film, ihr wisst, was euch erwartet, wenn ihr da Fans seid, dann guckt euch die an. Ich arbeite mich hier so ein bisschen von der Chronologie durch, die sind auch nie lang, der geht 79 Minuten. Hat man auch schnell mal durch.
Ja.
Und schon bin ich fertig.
Okay.
Punkte. Mhm. IMDb 7,1. Ich habe keinen Metascore gefunden. Ich habe keine Rotten Tomatoes Kritikerbewertung gefunden. Aber eine vom Publikum zumindest. Die ist bei einer 3,9. Und Letterboxd gibt Asterix bei den Briten eine 3,5.
Ist fast besser, als ich gedacht hätte. So Letterboxd-mäßig.
Mhm.
Mit den Millennials und so. Ich sag, du bist bei 7,5.
Das ist eine Punktlandung gleich zum Anfang.
Juhu.
7,5 ist richtig.
Okay.
Sehr schön.
Läuft.
Da würde ich sagen, jetzt du und dann machen wir eine Hausaufgabe.
Alright. Dann komme ich jetzt zu einer recht aktuellen Serie. Die habe ich mal kurz durchgebinged.
Der Bingely.
Ja, am Anfang war ich sehr intrigued und dann hat das in einen sehr komischen Verlauf genommen. Bis hin zu, ich war schwer genervt von der Serie.
Aber durchgezogen.
Ja, ja, klar.
Oder, naja, das ist klar. Ich habe ja auch schon Serien rezensiert nach der 7. Folge, nachdem ich dann die Schnauze voll hatte.
Nee, also entweder breche ich das recht zu Beginn ab oder ziehe dann zumindest eine Staffel durch, um zu gucken, ob da noch irgendwas kommt, wo die sich vielleicht ein bisschen mehr bei gedacht haben. Aber hier war es dann schon eher so eine Talfahrt.
Stimmt, so mittendrin hast du keine Serie rezensiert, wa? Oder wo du vorher abgebrochen hast?
Also ich habe da aktuell, glaube ich, noch eine, da habe ich 8 von 10 Folgen gesehen und selbst da traue ich mich irgendwie nicht, die zu rezensieren, weil ich mir denke, da muss ich zumindest mal die erste Staffel angucken.
Naja, ich finde, da kann man sich schon irgendwie ein Bild machen.
Ja, da habe ich auch jetzt schon, also gefühlt habe ich da ein vollständiges Bild. Bilde mir nicht ein, dass da in den 2 Episoden noch was dazukommt, was das in irgendeiner Form verändern würde.
Eben.
Aber trotzdem irgendwie denke ich mir so, weißt du, vielleicht gibt es irgendwie so einen Bogen innerhalb einer Staffel, den man dann halt gegebenenfalls nicht mitkriegt. Aber ja, auch wenn da die Wahrscheinlichkeit gering ist. Und hier hätte ich tatsächlich nach der 3. Episode aussteigen können.
Okay.
Weil spätestens da wusste ich, wo die hinwollen damit und was dann noch passieren wird.
Und was ein Spannungsbogen, Alter. Wow.
Und dann war es wirklich warten auf die Momente, die noch unterhaltsam sind an der Serie. Und das war dann eben so ein bisschen bitter. Und dann war ich überrascht, weil es gibt Leute, die das feiern das aufs Härteste. Ich glaube, primär Amerikaner. Ich glaube, das hilft schon sehr bei der Nummer, weil dort war das Buch, auf dem das basiert, ein Bestseller.
Mhm.
Ja. Jack Carr hat nämlich eine Buchreihe geschrieben, fing damit 2018 an. Und hat jetzt im Mai diesen Jahres das letzte davon, das aktuellste veröffentlicht. Jetzt mittlerweile sind das 5 Bücher, wo eine Figur im Zentrum steht, die heißt James Reese. Und die ist Navy SEAL Commander. Und daraus hat Amazon dann eine Serie gemacht, zusammen mit Chris Pratt. Der spielt hier nämlich die Hauptrolle, ist auch Executive Producer natürlich und. Und das ist alles entsprechend groß aufgezogen.
Ja, dann gibt's aber ja schnell schon umgesetzt auch wieder aus der Adaption.
Ja, wenn du meinst jetzt so von 2018 bis jetzt?
Ja, wenn die noch so frisch ist.
Ja. Ja, und ich glaube, warum die bei manchen Leuten so gut ankommt, hat wahrscheinlich schon noch viel mit der politischen Lage in den USA zu tun. Und dass es schon auch immer noch einfach viele krasse Patrioten in den USA gibt, weil, Alter, das Ding, ey. Also diese ganze Navy SEAL-Geschichte und was da so mit dranhängt an diesen Ehrenkodex von irgendwelchen Soldaten und jetzt hier natürlich auch so Special Ops Leute.
Mhm.
Das kennen wir aus anderen Filmen, ne? Dass wenn irgendwo ein Veteran auftaucht, dann muss man dem auch gleich für seinen Service danken und die haben halt einfach einen gewissen Stellenwert in den USA und so. Das, was am Militär dranhängt, ist in den USA einfach was ganz anderes als hierzulande. So, ich glaube, wenn du hier eine Serie machen würdest über irgendeinen Kommandeur von einer Spezialeinheit, das würde die Leute emotional nicht packen. Also ja, man könnte sich das angucken, aber da triffst du die Leute nicht so in ihrer DNA, weißt du? Weil hier wirklich in jeder Folge habe ich im Hinterkopf nur so Leute schreien, hören, ey, America. Das ist also wirklich, es ist so amerikanisch, das Ding, Alter.
Das ist auch so, wenn Polizisten immer beerdigt werden, so, weißt du, die Show, die
ja,
aufziehen,
klar,
die alle stehen.
Ja, klar, 21 Gun Salute und das komplette Programm, hier Flagge gefaltet und gib ihm.
Und hier in Deutschland, wenn da ein Polizist stirbt, der wird halt auf dem Friedhof verscharrt, wie jeder andere, so,
ja,
weißt du, das ist halt nicht so eine...
Da wird's ja schon, da gibt's ja schon, wenn es irgendwie hier, wo ist das, wenn ein neuer Bundeskanzler...
Die Vereidigung ist.
Genau, wenn der vereidigt wird, da gibt's ja auch so eine Zeremonie mit dem Bundespräsidenten, ne? Mhm. Und da spielt ja dann auch das Militär mit seiner Kapelle und so. Da gibt's ja schon Leute, die hierzulande sagen, ey, das hat voll den Nazi-Touch und so. Wo ich mir denke, ey, dann viel Spaß in Amerika. Also, ja. Weil da wird das eben echt zelebriert. Und das, da muss dann jeder auch aufstehen und Hand aufs Herz. Und das ist voll für dein Land. Und das sind die krassesten Motherfucker, weil die opfern sich für ihr Land.
Ja, das sind schon miese Patrioten da.
Also so dieses... Ja. Ja, ganz, ganz eben. Eine sehr andere Mentalität und damit knüpfen die bei mir natürlich überhaupt nicht an. Und diese Schiene fährt diese Serie aber enorm. Also es basiert eben auf dem ersten Buch, The Terminalist, was auch so heißt. Mhm. Von diesen 5 Büchern, die es aktuell gibt, von dem Jack Carr, der eben selber ehemaliger Navy SEAL Commander ist. Der war irgendwie über 20 Jahre im Dienst und hat danach... ist er in Rente gegangen und hat dann eben angefangen, diese Buchreihe zu schreiben und ja, legt da dauernd irgendwelche Bestseller hin. Mhm. Weil er offenbar eben da die Amerikaner irgendwie ins Herz trifft. Ja, und jetzt, also ich finde es irgendwie auch so passend, dass Chris Pratt hier diesen Typen spielt, weil das ist offenbar stark angelehnt an ihn oder halt an seine Erfahrung aus dieser Zeit, weil es eben auch ein Navy SEAL Commander ist. Und ich finde, wenn du Chris Pratt so ein bisschen mitbekommst, so privat auf Social Media, ne, also wenn man da jetzt von privat sprechen kann, ist er ja auch so dieser Typ, so dieser hundertprozentige Amerikaner einfach, weißt du, der dann, sind auch immer so Typen, die dann diese Mützen tragen und wenn sie dann haben sie diese gebogenen Sonnenbrillen, irgendwelche Oakleys, weißt du, die so möglichst eng am Kopf anliegen. Ja, und wenn sie die
so
dann mal nicht...
Trucker-Caps und
genau, zerfetzte. Trucker-Caps, zerfetzte. Und wenn dann die Brille gerade mal nicht getragen wird, wird die auch oben auf die Mütze gesetzt.
Ja, stimmt.
Weißt du, so eine Typen sind das. So mit Cargo-Shorts und halt...
Das ist auch so krass, weil so läuft Channing Tatum rum. Und Channing Tatum ist ja eins der größten Sexsymbole.
Genau, aber...
Und dann sehe ich privat, Alter, wie der rumläuft mit diesen komischen Mützen und so und sieht halt aus, als wenn er sich bei C&A irgendwie angekleidet hat. Wo ich denke so, Alter, okay, der Typ ist halt... Das ist halt für die so voll Standard. So
aber genau, das ist aber halt eben eine sehr große, der deckt damit eine sehr große Bandbreite von einer gewissen Sorte Amerikaner ab. Und
klar,
die triffst du jetzt natürlich tendenziell weniger in den Großstädten, so, sondern das heißt, oder halt vielleicht dann in Phoenix und Co., aber das ist eben schon so ein bisschen das Volk, was jetzt so abseits von den Küsten halt mehr zu finden ist.
Durchaus.
Und so ein Typ spielt er hier eben. Also so, Vater war schon krassester Navy SEAL Typ, also ist er in seine Fußstapfen getreten, macht das aber voller Überzeugung und voller Stolz für sein Land. Und es gibt nur den Dienst am Land. Und das Einzige, was da drüber steht, ist natürlich seine Frau und sein Kind. Mhm. Und das ist halt so America.
America.
America. Oh Mann, ey. Ja, also, und wir steigen ein mit dem Typ, der gerade, er ist eben Commander von so einem Special Ops Team. Und die sind gerade auf einem Einsatz irgendwo im Nahen Osten. Und das ist wohl eine lang geplante Mission. Randfakten sind, die haben einen Typen, der sie mit Informationen versorgt hat. Es geht da halt um darum, natürlich den Obersten irgendwie hops zu nehmen und die tasten sich da eben langsam ran und die sind da auch schon ein paar Jahre zugange und die Mission, die da jetzt eben ansteht, die könnte viel entscheiden, weil sie da eben eine wichtige Figur schnappen sollen. Mhm. Und die Informationen, die sie bekommen haben, waren wohl recht detailliert, sodass die eigentlich gut vorbereitet sind auf das, was sie da erwartet. Während der Mission stellt sich fest, kaum was von dem, wie es geplant war, läuft so. Sondern plötzlich sind da total viele IEDs, also diese selbstgebastelten Sprengsätze. Mhm. Ne, das sind so Kabel am Boden, die laufen da durch so Wasser und im Wasser sind eben auch diese Fäden gespannt, die halt irgendwelche Minen triggern, wenn du drüber läufst. Und lauter solche Geschichten heißt, das ganze Ding ist ein Ambush, die werden da erwartet. Und werden halt abgemetzelt. Und da geht eben eine Menge schief. Und unser Protagonist überlebt natürlich, zusammen mit einem anderen. So, das ganze Team, 12 Leute, gehen hops und zwei überleben das Ding, werden dann da rausgeholt und zurück gibt es natürlich so ein Debriefing, wo er gefragt wird, aus seiner Sicht, wie das alles wahrgenommen wurde, aber die haben natürlich Audioaufnahmen davon, ne, weil die sind ja auch verkabelt, die haben natürlich auch mitgeguckt und so in diesem War Room, wo dann parallel überwacht wurde, wie die Mission läuft, wo ja eben auch hochrangige Leute dann anwesend sind, um eben zu entscheiden, was da gerade passiert. So, und er war halt der Commander von dem Trupp. Und jetzt ist sein ganzes Team tot und natürlich wollen die, dass er da die Verantwortung übernimmt und wollen halt wissen, was da schiefgelaufen ist. Und er beschreibt seine Wahrnehmung der Abläufe und da gibt es schon die ersten Diskrepanzen, weil die ihn mit Audioaufnahmen konfrontieren, die widersprüchlich sind zu dem, wie er das wahrgenommen hat. Und da fängt er dann schon an, so zu denken, okay, irgendwas stimmt nicht. Begleitet wird das von Kopfschmerzen, die er hat, die anfangs darauf geschoben werden, dass er natürlich eine Gehirnerschütterung hat, weil der wurde bei der einen Explosion, wurde halt auch fett gegen die Wand geschmissen und hat ein bisschen was abbekommen. Aber natürlich ist er ein Navy SEAL und natürlich ist das kein Problem. Eine Gehirnerschütterung, so what? Also hat er halt ein bisschen Kopfschmerzen und sich deswegen sicher, das, was er erinnert, ist so, wie es gewesen ist. Also ist er schon mal sehr kritisch, weil die ihn eben mit Audioaufnahmen konfrontieren, die im Gegenteil eine andere Story erzählen würden. Mhm. Und so geht das immer weiter mit den Diskrepanzen bezüglich dieser Mission. Und einen Tag später wird der Homie, der mit ihm überlebt hat, tot in seiner Wohnung aufgefunden und der hat sich selbst umgebracht, sagen die. Und da kommen schon die nächsten Diskrepanzen, weil die Waffe, mit der er sich erschossen hat, war eine Waffe, die er total scheiße fand. Und dann sagt unser Commander James Reese natürlich, nee, wenn er sich umgebracht hätte, hätte er das mit seiner Lieblingswaffe gemacht.
Das stimmt dann nicht, sagt
er. Irgendwas ist da faul. Und so beginnt er zu recherchieren, während um ihn rum halt Leute sterben, weil das nächste und damit ausschlaggebende Ding, dass er jetzt seinen Rachefeldzug antritt gegen die Leute, die hier offenbar irgendeine Verschwörung am Laufen haben, ist, dass seine Frau und sein Kind umgebracht werden. Und damit ist die Punisher-Story vollständig.
Stimmt, ich kenne das von ungefähr.
Wo ich auch dachte, Moment mal, der Punisher war doch auch ein Navy SEAL, oder nicht? Zumindest in der einen oder anderen Version. Auf jeden Fall in den meisten Versionen war er auch ein sehr hochdekorierter und fähiger Soldat.
Aber er hatte keine Gehirnerschütterung.
Ah.
Da ist der Unterschied.
Ja, wahrscheinlich.
Da ist der Mann
das Ding, Drehbuch. Das Ding mit der Gehirnerschütterung ist so, es geht hier dann im weiteren Verlauf darum, dass natürlich gab es eine Verschwörung. Und ich will jetzt hier nicht spoilern, aber diese Kopfschmerzen, die werden schlimmer. Und die gehören mit zu dieser Verschwörung. Mhm. Am Anfang, eben bis so die ersten drei Episoden, spielen die noch stark damit, dass ja seine Erinnerung schwammig ist, beziehungsweise sich permanent auch ein bisschen verändert. Vor allem im Abgleich mit dem, was sie ihm dann eben sagen. Das heißt, bis dahin bist du als Zuschauer noch so ein bisschen auf dem Trip, okay, haben die was mit seiner Erinnerung gemacht? Ist das irgendwie, was ist das, sind wir hier plötzlich in so einem Westworld-Szenario oder so, wo geht das hin?
Ist das befriedigend und aufgelöst irgendwann so von Exposition oder ist das so dauerhaftes Erklären, warum irgendwas und ständig kommt was
Neues? Nee, dazu? Also groß erklären musst du hier auch nichts, finde ich, weil es ist jetzt nicht komplett offensichtlich, wer wie wo dahinter steckt. Hm. Das Ding heißt Terminalist, weil er sich dann eben auf die Suche begibt und Namen sammelt von den Leuten, die da irgendwas aufgezogen haben, was nicht koscher ist. Die im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass sein ganzes Team gestorben ist. Weil an den Leuten will er sich rächen. Und deswegen wird dann diese Liste mit Namen gefüllt von Leuten, die eben damit drin steckten und die sucht er dann nach und nach auf und schafft die aus dem Verkehr. Ja. Das ist mitunter recht blutig. Das ist auch definitiv der große Plusfaktor an der Serie. Diese 16 freigegeben hierzulande und es wird wirklich, also mitunter schon auch so ein bisschen hässlich, nicht viel davon, aber das ist natürlich so tierisch drum aufgezogen, dass er dieser krasse Typ ist mit jahrelanger Erfahrung und den krassesten Skills, weil der kann dann natürlich auch jedes Gefährt fortbewegen, kann Bomben basteln und Spuren lesen und in der Wildnis überleben und also, ne, weil er kann ja alles, weil er dieser krasse Navy SEAL Typ ist. So, und das wird halt permanent gespickt mit Surprise, Surprise, weil Punisher hat es ja auch schon gemacht, Flashbacks von der toten Frau und dem Kind. Und das wirklich so, dass es mich, also in Folge 5 war ich schon rekordgenervt davon, Alter.
He sees dead people, ne?
Nein, ja, so, ja, ja so, klar, nein, du hast natürlich doch schon auch so, weil er sagt dann, ich gehe jetzt nach Hause und dann sitzt da seine tote Frau.
Boah, das hasse ich. Und das hasse ich, wenn die das im Film machen, dass du auch noch die tote
Person, dass sie mit einem redet. Er unterhält sich mit der toten Tochter und der toten Frau. Und eine Situation, die immer wieder auftaucht, verändert sich minimal im Verlauf dieser Flashbacks und am Ende hast du dann endlich mal eine Auflösung von dieser Situation, die ihn offenbar heimgesucht hat, die aber den Zuschauer maximal nervt. Mhm. Boah, Alter. Also, das Ding ist, das Production Value hier ist richtig krass. Also, weil eben alles, was hier irgendwie mit Militär zu tun hat und so, das ganze Equipment, aller Scheiß, das ziehen die schon entsprechend groß auf. Und er ballert hier natürlich mit Fachbegriffen um sich und so, weil er halt dieser Leib und Seele Soldat ist. Ne? Und deswegen ist es dann natürlich auch kein Problem. Sein Bruder, der früher auch in den Teams war, dann aber ausgestiegen ist, der hilft ihm natürlich dabei, weil der ist ja auch Mörder connected und so. Und dann ist der Typ halt so eine Ein-Mann-Armee.
Ja. Und dass der nicht nur Motorräder reparieren kann und Häuser bauen, das wissen wir hier seit...
Nein. Dinosaur! Jurassic Park!
Sehr schön.
The whole package.
Oh Mann, ey, wirklich, Guest, das ist so... Das nimmt so einen beschissenen Verlauf, weil die erste Folge ist wirklich so, dass du Bock hast zu wissen, okay, wer steckt dahinter?
Dann geht's bergab, ja.
Dann geht's wirklich bergab, weil natürlich kritisieren die hier nicht die Armee. Also, weil das ist fast schon glorifizierend, wie die Armee und dieses Navy SEAL-Dasein so wegkommt. Sondern Kritik ist natürlich dann an den Politikern, die da wirtschaftliche Interessen verfolgen und, und. Und dann da natürlich auch andere Soldaten mit reinholen und so.
Riesige Verschwörer.
Ja. Und er, ne, also, weil er hätte er nicht überleben dürfen, sondern der Plan war natürlich, dass er auch tot ist und dann wäre alles gut gegangen für die Verschwörungsleute, aber dummerweise hat der harte James Reese natürlich überlebt. Und jetzt macht er allen, spuckt er in die Suppe.
Ich verstehe.
Und es ist wirklich
sehr innovativ.
Es ist Punisher, nur nicht so rough. Und ey, diese Flashbacks, Alter, die waren irgendwann wirklich so nervig.
Ich bin da überhaupt kein Fan von, wenn so tote Leute wieder aufkommen und die sich direkt mit denen unterhalten. Also Flashbacks in die Vergangenheit, das geht ja noch. Das habe ich ganz selten gesehen, dass das mal funktioniert hat. Bei Dexter hat es funktioniert für mich, komischerweise. Aber ansonsten gibt es echt viele Momente, hier dieser Mel Gibson-Film, wo er auch so Rache schwört, weil seine Tochter irgendwie ermordet worden ist und dann sitzt seine Tochter auf dem Bett und er redet mit ihr. Ich fand das so ätzend.
Ja.
Das hat mir den ganzen Film kaputt gemacht. Also ganz wenig Filme, die so funktionieren.
Hier ist es ist einfach wahnsinnig redundant, weil ich habe schon nach dem ersten Flashback verstanden, dass er das alles für die beiden tut. Weißt du, und dass er deswegen auch bereit ist, dafür zu sterben und so. Und
ja, das ist dann auch so eine fantastische Note, die irgendwie in so ein straightes Action-Szenario gar nicht so reinpasst, finde ich auch noch.
Ja, oder? Zumal eben, also die Action ist halt wirklich, also gefühlt für Call of Duty-Fans gemacht, weil du hast dann auch immer wieder mal, also jetzt nicht, auch da nicht inflationär eingesetzt, so eine First-Person-Ansicht, ne, dass du so quasi POV von ihm hast, wie er halt auf irgendwelche Leute zielt. Und er macht das natürlich auch gut, so das Waffenhandling und wie er sich bewegt und so, da merkt man schon auch, da waren Leute involviert, die das beruflich machen, natürlich. So, das sieht alles gut aus. Sein Bruder wird von Taylor Kitsch gespielt, der das auch super macht. Du glaubst den beiden auch, dass das genau solche Typen sind. Also deswegen, Chris Pratt wirkt ja in den Klamotten auch nicht verkleidet. Nee, nee. Wenn du dem diese Mütze anziehst und dann diesen Bart und so, ne? Also genau so läuft er halt rum. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das Leute genau deswegen feiern, ne? Dass das so, weil er so zu perfekt diesen Typ repräsentiert. Ja, der Autor hat auch noch ein kleines Cameo. Surprise, surprise, auch als Navy SEAL-Typ. Und ich glaube, so die größten in der Besetzung, also was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist die weibliche Hauptrolle, nachdem ja die Frau und Tochter dann gleich futsch sind. So, Frau übrigens von Riley Keough gespielt.
Auch nicht ohne.
Ja, die macht auch einen interessanten Verlauf, ne? Wenn du überlegst, so irgendwie in diesem, boah, was war denn das, dieser Atlanta-Film, wo sie die Nutte spielt? Zola. Wo sie wirklich halt eine Nutte spielt. Und hier ist halt komplett das Gegenteil. So die liebende Mutter und Hausfrau und irgendwie die Motivation für all diese Dinge, die er hier macht. Ja, dann kommt aber eine Reporterin zum Einsatz, die Kontakt mit ihm aufnimmt und die dann auch mitbekommt, okay, das läuft alles nicht so koscher ab, wie es die Regierung und das Militär vorgibt. Die wird von Constance Wu gespielt. Hat's mal nachgeguckt, bei 40 Credits hat die Fresh off the Boat, ist wahrscheinlich so mit der größte Credit, und Crazy Rich Asians war ja auch so ein Ding. Ja, die spielt hier eben diese Reporterin, und dann haben wir Taylor Kitsch als sein Bruder. Einer der Antagonisten wird dann von Jay Courtney gespielt. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich einen Bogen um die Serie gemacht.
Hättest du gewusst, was dich erwartet.
Ja, weil auch da, er zieht es weiter durch. Jay Courtney hat noch nicht in etwas mitgespielt, wo man wirklich uneingeschränkt sagen kann, ja, das ist geil.
So, Garantie für Durchschnittlichkeit.
Anders. Ohne Witz. Und drunter.
Ja. Wenn Jay Courtney drunter mitspielt. Geht, ja, drunter ja. Ist Raum.
Arturo Castro spielt ja auch wieder mit. Da habe ich mich gefreut. Das ist wirklich, ich finde es so krass. Ey, der kriegt das wie kein Zweiter hin, diesen Spagat zwischen absoluter Comedy und dann auch ernst zu nehmen.
Nein, da habe ich gerade, ich gucke ja gerade die letzte Staffel von Silicon Valley, da bin ich auch ein bisschen hinterher. Mhm. Da ist er gerade aufgetaucht.
Okay. Ja, Patrick Schwarzenegger ist hier einer der SEAL-Leute natürlich, das ist in seinem Team. Sean Gunn spielt noch eine Rolle. Also deswegen, hier gibt es schon auch ein paar große Namen, die auftauchen, aber Chris Pratt natürlich der wahrscheinlich größte. Und da, also würde es mich auch nicht wundern, wenn der hier über 1 Million pro Episode bekommen hat. Mhm. Producer-Credit hin oder her. Showrunner David DiGiglio, Regisseure gab es ganze 6. Interessant dabei, der Pilot wurde von Antoine Fuqua inszeniert.
Ah ja. Na.
Und deswegen, also hier sind auch noch 9 Autoren gelistet, neben eben der Buchvorlage von Jack Carr. Das ist entsprechend groß aufgezogen. Ja. So, übrigens, Chris Pratt und Herr Schwarzenegger sind Schwager. Ne? Weil Chris Pratt ja mit Catherine Schwarzenegger verheiratet ist.
Aha. Ist ja auch interessant.
Ja, deswegen passt der ja auch so in dieses America-Ding. Ja, weil der halt dann einfach mit so einer als Frau, weißt du, das ist ja politisch, das ist da die Richtung halt auch schon vorgegeben.
Ja, stimmt schon.
Also, dass der sich nicht gegen Waffengesetze öffentlich aussprechen wird, so, das ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Und so gern ich den hab, so schlimm finde ich dieses Bild von eben genau dieser Sorte Amerika. Weißt du, weil wenn die Mentalität bezüglich Waffen im Land eine andere wäre, dann würden die auch ihr Militär nicht im gleichen Ausmaß zelebrieren. Und dann wären solche Einsätze auch nicht, würden die auch nicht mit so einer Selbstverständlichkeit hingenommen und so weiter. Ich finde das alles hochgradig fragwürdig. Da kann die Serie natürlich nichts dafür, aber die bedient sich natürlich an dieser Mentalität. Mhm. Weil solche Leute, also sind hier die Zielgruppe.
Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Auf jeden Fall. Ich finde das immer fragwürdig, was sie feiern und wie die es feiern und in welchem Ausmaß. So, ich auch so, wo du erzählt hast, dass bei Independence Day, dass sie dann aufgestanden haben und aufgestanden sind und dann so Hand aufs Herz und
das
so.
Hat in dem Moment natürlich was Lustiges, ne? Weil du dir als Europäer denkst, okay, was ein gelebter Pathos auch.
Aber du sitzt dann auch da und denkst so, Alter, was ist denn mit diesen Amis verkehrt, so, weißt du? Also,
ja. Aber du, das ist halt auch so, wenn du hierzulande, wenn irgendwo in der Kneipe jemand die Nationalhymne anstimmen würde, da musst du schon in bestimmten Stadtteilen unterwegs sein, damit da andere Leute mit einstimmen. Wenn das in Frankreich passiert, Alter, singt die ganze Hütte die französische Nationalhymne. Ja, weißt gut, du, also ist halt einfach, ist eine Mentalitätsfrage, aber dieses, ich bin da eher bei den Franzosen, dass so der Stolz aufs Land eben auch mit diesem Widerstandsgedanken im Kopf einhergeht oder dieser, weißt du, diese Revolution, die du im Blut hast, dass du irgendwie bereit bist für deine Werte auch auf die Straße zu gehen. Mhm. Bei den Amis ist es halt unweigerlich mit dem Militär und Waffen verbunden. Dieser Stolz aufs Land, dass ich bin bereit, mein Land zu verteidigen. Zur Not schieße ich jeden über den Haufen, der auf mein Grundstück tritt.
Ja, klar.
Weißt du, so, das ist der amerikanische Gedanke, Alter. Ja, whatever, da kann man ja stundenlang drüber diskutieren. Also Terminal List auf Deutsch noch die Abschussliste. Für die nicht wissen, was Terminal List bedeutet, hat man dann gleich beide Versionen im deutschen Namen. Na dann.
Okay.
Alter. Ja, es ist wirklich, also am Anfang dachte ich, okay, das hat echt Potenzial und dann ging es wirklich bergab und am Ende war ich nur noch schwer genervt von der Serie. Und ich weiß, dass es schwierig wird, was jetzt die Punktevergabe angeht.
Allerdings, ja.
Weil es ist tatsächlich handwerklich, wenn man das mag, ist das handwerklich super gemacht. Weil du hast hier gute Schauspieler, du glaubst allen das, was sie da machen, also auch wirklich uneingeschränkt. Ne? Ich habe hier bei keinem Soldaten gedacht, so okay, der passt nicht in diese Uniform oder sonst was.
Ja gut, was das Genre angeht, ist das ja jetzt nicht unbedingt so, dass das nicht deins ist. Also du magst ja Action.
Ja,
allgemein findest du ja gut.
Natürlich. Mhm. Gut, es ist mehr Thriller wahrscheinlich, ne? Weil er, wie gesagt, dadurch, dass er eigentlich nicht überleben sollte, das ist auch kein Spoiler, wird er dann natürlich zum Gejagten auch. Weil nach außen hin wird das natürlich alles als dumm gelaufen verkauft, aber natürlich nicht als, es war Projekt einer Verschwörung. Ja, und aber auch da, das hat man natürlich alles schon mal gesehen. Weißt du? So, das ist jetzt hier in der Summe, fühlt sich auch wirklich nur so an, als würden die halt eben, wir bedienen uns an der Mentalität, die im Land herrscht. Call of Duty gehört sowieso zu den meistverkauftesten Videospielen. Wir greifen hier alles ab, was wir können. Deswegen, also wundert mich auch nicht, dass solche Bücher Bestseller sind in den USA, Alter. Der harte Navy SEAL, der alleine gegen die bösen, korrupten Menschen kämpft. Weißt du, also,
das ist auch so absurd, oder? Dass man irgendwo am Pool liegt und liest sich ausgerechnet so ein Buch durch, Alter, eben. Von so einem Navy SEAL. Von der ganzen Literaturgeschichte.
Deswegen, also da, auch da, eben, das ist dann das Pendant, und sagst so, okay, ich kann mir jetzt irgendwie den Paten angucken oder The Terminalist.
Ja, klar.
Ja, schwierig, schwierig. Also das ist natürlich echt keine Empfehlung. Von mir gibt es hier Punkte fürs Handwerk. Dann mal die Punkte von den anderen Leuten. Und das finde ich, insofern bin ich schon froh, dass ich das gesehen habe, weil ohne Scheiß, ich glaube, wir haben noch nie ein Projekt gehabt, wo die Diskrepanz zwischen Publikum und Kritik so groß ist.
Okay.
Weil das ist halt wirklich, beim Publikum hast du wirklich das Gefühl, so, die schreien alle USA, USA. Und die Kritik ist not amused, Alter. 8,1 hat die aktuell auf IMDb.
Wow.
Das ist natürlich für Serienverhältnisse ganz gut. Metascore ist bei 40.
Die lassen sich davon nicht blenden. Die Critics.
Und jetzt zieh das rein. Auf Rotten Tomatoes passt das total gut dazu. 5,5 von der Kritik. 40% Empfehlung sind das. Publikum 4,7 von 5.
Alter.
95% Empfehlung.
Da ist wirklich eine Diskrepanz.
Eine Diskrepanz von 55% in der Empfehlung, Alter, what the fuck.
Das hart.
Und du, offenbar geht das noch weiter. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Miniseries. Aber das haben sie sich anscheinend offen gelassen, deswegen ist sie auch nicht auf Letterboxd zu finden. Aber kann ja gut sein, weil diese Abenteuer des Commander James Reese, die gehen in den Büchern ja erst los mit The Terminalist. Also da haben sie jetzt erstmal noch 4 Bücher, die sie verfilmen können.
Meinst du, da haben sie jetzt 9 Actionhelden etabliert, aller?
Also.
Jack Bauer oder Co.
Ey, du, da werden ja schlussendlich nur irgendwelche Amazon-Klickzahlen drüber entscheiden, ob das Ding weitergeht oder nicht.
Du bist demnach nicht interessiert, die Serie weiter zu verfolgen.
Hell no, Alter. Okay. Also es sei denn, es ist irgendwann klar, jetzt ist die tote Frau auch wirklich endlich mal tot und er kommt mal weiter ohne.
Mit
ohne,
Reden.
Ohne wieder diese an diese Frau zu denken, Alter. What the fuck, Mann. Und weißt du, natürlich wird die Terminalist auf eine Zeichnung der Tochter hinten drauf geschrieben, die er dann immer mit sich trägt. Da wird dann noch immer ein Name mit Blut durchgestrichen und so. Also wirklich, das haben wir alles in Kill Bill schon geiler gesehen und wie gesagt beim Punisher und also man muss, glaube ich, sehr viel fürs Militär übrig haben und Amerikaner sein, um die Serie wirklich uneingeschränkt zu feiern.
Du hast sie nicht gefühlt, offensichtlich.
Nee. Und es ist schade, weil also alle beteiligten Leute mag ich. Und selbst Jay Courtney gebe ich immer wieder gerne eine Chance, weil also in der Figur hat der für mich super funktioniert.
Also dafür, dass er der Meister der Durchschnittlichkeit ist, haben wir den echt schon oft rezensiert, hier in Filmen und Serien. Muss man ihm lassen. Von uns kriegt er auf jeden Fall sein Tribut.
Ja. Und er kann auch nicht sagen, wir hätten es nicht versucht.
Nee, wir probieren es immer wieder.
Ja.
Vielleicht überzeugt er uns eines Tages vom Gegenteil.
Aber wirklich, das, was er hier spielt, passt auch voll gut rein, so kauft man ihm ab. Aber wie gesagt, kauft man hier allen ab, die hier mitspielen, daran liegt es nicht. Aber unterm Strich wirklich, ich habe mich durchgekämpft und fand es nicht geil.
Ja gut, ich muss jetzt ran.
Ja.
Führt kein Weg dran vorbei, ich sag 3,5.
4,5, immerhin.
4,5 ja. Doch noch. Eieiei, ganzen Punkt.
Eieiei, ein ganzer Punkt. Ja, war schwierig, kann ich verstehen.
Allerdings.
Ey, aber Terminalist, also ich meine, guck dir mal vielleicht den Piloten an. Und dann würde es mich eh wundern, wenn du jetzt nach dem, was ich drüber erzählt hast, noch Bock hast, die weiter zu gucken. Aber der ist schon gut gemacht.
Mhm. Ja, ich bin da so ein bisschen wie die Marvel-Serien. Da kommt ständig irgendwie was Neues. Ich habe auch nicht, obwohl ich die Jack Ryan-Filme gesehen habe, ich zum Beispiel auch nicht in die Serie reingeguckt.
Mhm.
Und das ist mir auch irgendwie, ich verliere da den Überblick. Da kommt ständig irgendwie eine neue Serie, wo ich denke so, ja, mir reicht es erstmal ein Film. So. Also das sind nicht die Serien, die ich sofort irgendwie ausgucke, als von wegen, oh ja, da muss ich reinschauen.
Mich hatte das auch nur interessiert, weil jetzt halt schon wieder mal ein wahnsinnig großer Name in so eine Serie in eben Hauptrolle und Producer-Posten involviert ist.
Mhm.
Ja. Und ey, wie gesagt, Pilot ist sehenswert.
Immerhin.
Vor allem, weißt du, das hat auch, wie sie dann da in diese Katakomben gehen, am Anfang bei dieser Mission und so, da hast du auch so ein bisschen diese Zero Dark Thirty Vibes, wo ja, glaube ich, Chris Pratt auch mitgespielt hat, ne?
Bei Zero Dark Thirty?
War er da nicht auch einer von den Soldaten?
Hat er?
Keine Ahnung, können wir im Quiz fragen.
Gute Frage.
Jedenfalls, das eben, diese Elemente funktionieren ja alle. Es ist dann eher das, was da dranhängt und was sie daraus machen, was das echt schwierig macht.
Na ja, klar, verstehe. Wo wir gerade über Serien quatschen, die wir beide gesehen haben. Ich habe The Shrink Next Door gesehen.
Oh ja.
Und könnte da Punkte nachreichen. Mhm. Die hast du ja für eine Will Ferrell-Serie.
Oh ja.
Hast du die ja ziemlich abgestraft mit 5,5 Punkten, wie ich hier sehe, in der Tabelle. Ich bin da ein bisschen versöhnlicher. Ist jetzt kein Riesen-Highlight und du hast ja auch kritisiert unter anderem, dass das Outfit von den beiden und dass du irgendwie darauf wartest, dass da die Comedy zum Vorschein tritt. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht meinerseits. Also ich habe in deine Rezension nochmal reingehört.
Echt?
Ich habe nicht darauf gewartet, dass, obwohl die beiden aus Comedies bekannt sind, habe ich jetzt nicht darauf gewartet, dass die jetzt irgendwie einen Kalor abreißen oder dass jetzt ein Furzwitz kommt. So, ich wusste, es ist halt eine andere Story.
Naja, klar weiß man das, aber es bietet sich doch so an, Alter. Du siehst sie da in 80s-Klamotten und so und denkst so, Alter, das ist jetzt schon lustig. Jetzt müssen sie nur noch lustig sein.
Das ist halt das Setting.
Ja, klar.
Ich weiß, was du meinst und von wegen, dass du die ganze Zeit denkst, oh, die arme Sau und so. Und du hast auch an einer Stelle, deine Rezension hast du auch gesagt, so von wegen, du hast immer gehofft, dass die Serie so ein bisschen aus den Puschen kommt und so ein bisschen was passiert. Und die tritt teilweise auf der Stelle, gebe ich dir recht.
Ja.
Aber was mich dann doch über die Serie gebracht hat, ist die schauspielerische Leistung von den beiden, weil die zeigen sich hier von der Seite, die du jetzt nicht oft so von ihnen gesehen hast.
Mhm.
Und gerade Will Ferrell, der sich komplett zurücknimmt und der so einen eher introvertierten Charakter, der sich ja ständig von allen Seiten treten lässt und irgendwie rumkommandieren lässt und schon seine Körperhaltung und so und wie er läuft und so, ist schon eine richtig gute Leistung von ihm. Also ich mochte das schauspielerisch und das hat mir gefallen.
Paul Rudd ist ja auch herrlich unsympathisch.
Ja, ne? Paul Rudd spielt das auch sehr gut.
Den hasst man ja wirklich im Verlauf der Serie. Das macht er schon gut.
Ja, und Catherine Hahn und so spielt auch gut. Und vor allen Dingen, alle anderen erkennen ja, dass er ein Blender ist, so, weißt du? Und dass er halt so ein Typ ist, der Leute beeinflusst und so. Und dass ich hier...
Aber weißt du was? Da haben wir jetzt wahrscheinlich den perfekten Unterschied zwischen, ich gucke das mehr oder weniger am Stück durch, und ich gucke mir halt Woche für Woche eine Episode an.
Ja.
Weil bei mir ist halt wirklich dieses auf der Stelle treten, nimmst du halt viel, viel krasser wahr, wenn du dir drei, vier Folgen anguckst.
Ja, logisch. Das macht Sinn. Also eine Folge pro Woche ging auf jeden Fall klar, insofern. Und die hat schon sympathische Momente, also wo er sich so verliebt in dieser Galerie arbeitet und dann, wo sich das so anbahnt, du siehst ja dann auch richtig so, dass er aus sich rauskommt, weißt du?
Mhm.
Und dann wird halt immer wieder so, kriegt halt immer wieder auf die Fresse von seinem Psychiater, der dann so immersiv oder beziehungsweise auch so übergriffig in sein Leben so eintritt und so. Und das ist schon,
klar.
Also sind schon viele Momente, wo ich denke, okay, es ist krass, aber es ist kein Highlight. Also von mir kriegt die Serie auch nur eine 7, aber immerhin 1,5 Punkte mehr.
Das ist schon krass. Und das bei einer Serie mit der Beteiligung. Das erleben wir wahrscheinlich, das dürfte auf jeden Fall das erste Mal, das ist wahrscheinlich, bis jetzt wahrscheinlich auch einmalig, dass du bei einem Projekt mit dem Herrn besser landest als ich.
Möglich wäre es, ja.
Abgefahren.
Obwohl, ich glaube, dass ich auch bei dem Daddy's Home-Film ein bisschen versöhnlicher war als du. Die fandst du, glaube ich, auch.
Das kann sein.
Die fandst du, glaube ich, auch harmloser, wo ich gesagt habe, ich fand die ganz witzig.
Ja, stimmt, kann sein.
Also insofern,
okay.
Vielleicht gab es das schon mal, diese Premiere.
Ja,
so viel nur zwischendurch reingeworfen. Von mir 7 Punkte, trage ich mich in die Tabelle ein.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu einer Hausaufgabe.
Kommen wir zu einer Hausaufgabe.
Welchen machen wir denn?
Wir haben ja zwei heute. Wen wollen wir denn glücklich machen? Wollen wir Dennis glücklich machen oder unseren Kumpel Nils?
Die Reihenfolge ist mir da wirklich Latte. Da keine Präferenz.
Naja, dann gehen wir doch ins asiatische Kino und reden über Cure.
Ja.
Den hat uns Dennis aufgetragen für den Monat Juli.
Mhm.
Und wie wir wissen, Es gibt zwei Arten von Auftragsfilmen, was Dennis angeht. Die Auftragsfilme, die er ernst meint.
Mhm.
Und dann gibt es die Auftragsfilme, die er nicht ernst meint. Die, die er ernst meint, sind meistens Filme, die er wirklich richtig gut findet, die er mega gut bewertet bei Letterboxd und die so Filme sind, die ihn begeistert haben.
Okay.
Das ist einer davon. Den hat er mit 4,5 Sternen tituliert. Insofern will er uns da gerne teilhaben lassen. Von ihm kam ja auch hier Possessor.
Mhm.
Von ihm kam ja auch hier Black Dynamite und so. Das sind ja Filme, die er auch wirklich mochte. Und dann ist er ja immer wieder unterwegs hier mit hier Street Fighter und
naja.
Fantastic Four, ja, wissen wir ja.
Mhm.
Das ist so die andere Schiene. Insofern bin ich gespannt. Also die, das ist einer von denen, die er mochte.
Okay. Ja, bin ich auch mal gespannt.
Hast du was von dem Film Cure schon mal vorher gehört?
Nein.
Auch nicht?
Überhaupt nicht.
Gut.
Regisseur. Ich habe auch nachgeguckt. Ich kenne auch nichts von anderes von dem Regisseur.
Ich kenne ein Remake und das ist leider grottenschlecht. Also der Regisseur und Drehbuchautor Kiyoshi Kurosawa, nicht verwandt mit dem Großmeister.
Nee.
Von dem ist Pulse aus dem Jahr 2001 und der wurde mal geremaked mit
so,
Samuel L. Jackson und John Cusack und das war schlimm. Ja. Das war ein richtiger Drecksfilm.
Okay.
Und insofern, ich habe das Original nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das schlechter ist als das Remake.
58 Credits hat er ja schon, also hat schon eine ganze Menge gemacht, hat in Cannes auch schon dreimal den
Assaut-Regard-Preis
gewonnen. Deswegen, der scheint bei der Kritik insgesamt gut anzukommen mit seinen Stoffen.
Ja.
Hat das auch geschrieben, hat wie auch das meiste, was der bisher selber gemacht hat. Und insofern scheint es da immer eine gewisse Erwartungshaltung zu geben, wenn der was macht.
Mhm.
Also schon auch eben wie andere Regisseure aus dem Raum hat er so ein bisschen wohl seine eigene Handschrift und die Leute feiern das, was der macht.
Durchaus.
Ich kannte echt nichts von dem.
Nee. Ist auch so ein, also gerade so Kyo ist anscheinend auch so ein Letterboxd-Liebling.
Oh ja.
Taucht auf vielen Listen auf. Die Bewertung ist ja auch sehr gut.
Mhm.
Einer von denen.
Ja.
So, mal gucken, ob der bei uns auch gepunktet hat.
Ja.
Bin gespannt.
Ich auch, Alter.
Jetzt
vorweg musste mich nochmal kurz updaten, was meinen Wissensstand angeht bezüglich Memories of Murder.
Ja?
Hast du den gesehen?
Nee, noch nicht.
Okay.
Der ist noch jungfräulich auf meinem Poster, den hast du ja hier mal gebracht, aber ich habe ihn noch nicht geguckt. Erinnert er daran?
Ich musste oft dran denken, ja.
Mhm. Bin gespannt. Aber ich meine, gute Brücke, weil Bong Joon-ho hat ja, ist ja ein Fan von dem Film hier, von Cure.
Ja.
Und Scorsese wohl auch. Der hat wohl auch gesagt, das ist ein krass gelungener Film, der,
ja, der dich ziemlich erschüttert. Das fand ich, diesen Trivia-Effekt bezüglich Scorsese fand ich irgendwie irritierend, weil er sagt ja, der ist irgendwie was der Beste von seinen Filmen.
Mhm.
Ich auch denke, hat der jetzt alle Filme von Kiyoshi Kurosawa gesehen oder was, um so ein Urteil raushauen zu können?
Ja, gute Frage. Aber wahrscheinlich ist es von denen, die er gesehen hat, ist es bis jetzt sein Favorite.
Ja.
So, das sage ich auch ab und zu so.
Klar.
Dass das hier mein Favorite von Oliver Stone ist, obwohl ich natürlich nicht die komplette Filmografie kenne.
Mhm.
Willst du mal die Handlung zusammenfassen? Oder soll ich?
Ja, kann ich machen.
Mhm.
Es geht um Herrn Takabe. Der ist Kriminalbeamter und untersucht gerade sehr bizarre Morde, bei denen die Opfer auf unterschiedliche Arten zu Tode kommen, aber immer im Anschluss mit einem X geritzt werden. Also vorne auf den Hals oder so Brust, über den Hals rüber, wird ein X reingeritzt. Spannend daran ist, dass die Mörder in den meisten Fällen immer gleich gestellt werden, den Mord gestehen, aber keine Ahnung haben, was ihr Motiv dafür war oder wie es dazu gekommen ist. Die sind wie in Trance oder abwesend, können sich im Anschluss nicht erklären, wie es dazu kam.
Richtig, völlig grundlose Morde und die wissen, also die Mörder selber wissen gar nicht, warum die den getötet haben.
Ja, deswegen arbeitet dann Takabe auch mit einem Psychologen zusammen. Das ist ein Freund von ihm und die sind schon ein Stück weit fasziniert von diesen Morden, weil es natürlich erstmals im ersten Anlauf überhaupt keinen Sinn ergibt, wie das so zustande kam.
Mhm.
Und dann häufen sich die Morde und die kriegen immer noch so ein bisschen Informationen dazu. Und dann stoßen sie aber, als eine Ärztin dann in so einer öffentlichen Toilette einen Mann umbringt, da stoßen sie dann auf den Herrn, der diese Stränge verbindet. Weil den sehen wir auch schon als Zuschauer davor mal. Und da ist aber auch nicht so richtig klar, was mit dem ist. Das ist der wird zuerst, wird er am Strand gezeigt, wie er irgendwie planlos umherirrt und dann von einem Typen aufgegabelt wird, weil er den die ganze Zeit fragt, wo sind wir hier, wo sind wir hier? Und der nimmt den nach, mit nach Hause und mit dem scheint irgendwas nicht zu stimmen, weil der gibt vor, sich an nichts erinnern zu können. Und hat immer sein Feuerzeug dabei. Jetzt die Frage, wie weit erzählt man da, ohne zu spoilern? Naja, jedenfalls gibt er vor, diesen Gedächtnisverlust zu haben und auf den stoßen sie dann auch irgendwann und der scheint eben ein Bindeglied zu sein, was die Morde angeht.
Richtig, der stände Zentrum des Verdachts dann von der Polizei. Mamir hieß der, glaube ich. Damit was zu tun zu haben, richtig. Und es werden natürlich dann wildeste Thesen aufgestellt, so was so von Gehirnwäsche bis Hypnose, was das sein kann, warum grundlos Menschen plötzlich andere Menschen umbringen, die vorher noch ganz normal funktioniert haben.
Ja, aber es scheint dann einen Zusammenhang zu geben, weil er eben immer vor den Morden mit dem jeweiligen Mörder in Kontakt stand, in irgendeiner Form.
Ja.
Ja, parallel dazu ist, glaube ich, noch wichtig zu erwähnen, dass unsere Hauptfigur eine Frau hat, die auch psychisch krank ist, die halt so ein bisschen Klotz am Bein ist für ihn. Also er scheint die sehr zu lieben, aber das Problem ist eben, dass es ein bisschen unberechenbar ist, was sie so täglich macht und deswegen auch immer so eine latente Bedrohung darstellt. Und dann soll man als Zuschauer natürlich auch in Richtung kommen, sich zu überlegen, ob es da irgendwelche Parallelen gibt, weil eben der Herr Mamiya da schon auch was drüber zu wissen scheint. Ja, damit wird so ein bisschen gespielt. Ob er dann eben seinen Verstand verliert oder so, diese Wahrnehmungssachen sind auch so ein bisschen Thema. Ja, das sehen wir hier über eine Stunde 51 Minuten.
Richtig.
Wie fandst du das?
Also, um mal hier, wo ist er hier, der Button? Hier?
Right next to a huge steaming ball of foreshadowing.
Um ein bisschen vorzuschadowen, habe ich selten einen Film gesehen mit so einem hohen Bodycount, der mich so gelangweilt hat wie Cure gerade. hat mich leider null gezeckt. Dennis, muss ich an dieser Stelle sagen, ich finde die Schauspieler alle komplett uncharismatisch. Ich fand diesen jungen Mann, der so mysteriös vor sich hin murmelt, finde ich nicht gut. Ich finde den Detective langweilig. Mein großes Highlight waren tatsächlich die Kills. Unabhängig von der Story, die dann irgendwie aufgedröselt wird, so, weil die hat mich noch nicht mal mehr groß interessiert am Ende, warum jetzt was passiert und so. Und als die Fäden da zusammengezogen worden sind, was das auf sich hat, das war für mich so ein bisschen...
Naja, das erfährt man ja nicht wirklich.
Nee, man erfährt es erstens nicht wirklich, aber das, was aufgelöst wird oder das, worauf hingedeutet wird, fand ich halt auch zum Teil ziemlich Mumpitz.
Ich finde, sie lassen sehr viel Spielraum für Interpretation. In meinen Augen viel zu viel.
Plus ein offenes Ende.
Das meine ich mit dem Spielraum für Interpretation, weil damit hängst du halt da und kannst jetzt überlegen, okay, es war das und das oder so und so.
Ja.
The devil made me do it, was auch immer.
Richtig.
Das sind halt so Sachen, das darf man sich dann selber zusammenreimen und ich bin da voll bei dir, Alter, das ist witzig. Bis man überhaupt an den Punkt kommt, muss man schon wirklich Sitzfleisch mitbringen, weil es zieht sich, ey. Und das ist witzig, ich hätte gedacht, dass du das geil findest. Weil ich dachte,
das hast du aber öfter jetzt in letzter Zeit, dass du irgendwas dachtest, dass ich was geil finde und ich dann...
Ja, ich hätte echt gedacht, dass das ein Film ist, den du irgendwie besonders stimmungsvoll findest, weil ich finde, er kommt... nicht ganz ohne das aus. Also das schafft er schon. In manchen Momenten erzeugt er eine Stimmung, auch eine Spannung. Aber er lässt sich vor allem im zweiten und im dritten Akt viel zu viel Zeit damit. Und ich die ganze Zeit dachte ich so, Alter, so ein Film, das ist für Tatort-Fans. Das ist der Grund, warum sich jeden Sonntag irgendwie 10 Millionen Leute in Tatort reinziehen.
Aber diejenigen...
Weil das könnte 1:1 eine Tatort-Geschichte sein.
Alter. Ja, aber diejenigen, die den Tatort zu wenig Mystery ist, ja, die gerne ein bisschen mehr Mystery-Faktor in einem Tatort drin
haben. Du hast ja mittlerweile auch Tatorte mit solchen Elementen.
Wirklich?
Ja, ja, okay. Klar. Also das gibt's immer wieder mal. Die experimentieren da ja immer wieder auch mal in alle möglichen Richtungen.
Echt? Ja, gab's schon Zombie-Tatort?
Aber vor allem, was das... Nein, das nicht. Aber vor allem, was das Pacing angeht, oder nicht, dass ich wüsste, vor allem, was das Pacing angeht, finde ich das wahnsinnig gut vergleichbar, Alter. Eine ähnliche Lauflänge und ist vom Pacing her wirklich genau das.
Ich war ja, am Anfang war ich ja super interessiert, aber im Laufe des Films.
Ich sag ja, das erste Drittel ist auch intriguing gemacht.
Ja, ja, ja.
Und deswegen, ich bin da auch nicht ganz bei dir, was so das Charisma angeht, weil ich finde sowohl der Herr Takabe als auch Herr Mamiya bringen was mit, wo ich erstmal wissen will, was, also mich interessieren die.
Okay.
Und ich finde auch, gerade dass der eben irgendwie gefühlt so über den Dingen steht und kaum auf wirklich ernsthaft auf was reagiert, was an ihn rangetragen wird, das macht den am Anfang total spannend. Irgendwann ging er mir damit fett auf den Keks, weil ich war dann auch auf der Seite des Detectives und dachte so, Alter, warum haut dem nicht endlich mal einfach jemand fett aufs Maul, dass der aufhört damit? So. Aber
der hat die Emo-Rolle schon verinnerlicht.
Ja, ja. Aber vielleicht soll der Film ja auch das bewirken. Das Problem, wenn er das bewirken soll, ist, verliert er mich zwischendurch immer wieder. Weil er eben wirklich verdammt langatmig daherkommt.
Ja, das auch. Also mehr aussetzen als zu loben. Aber ich mag schon diese Kill-Momente, wo du nicht wusst, also wo aus dem Nichts dann plötzlich ein Polizist sich umdreht und seinem Kollegen einfach in den Kopf schießt und so. Das sind schon krasse Momente. Also das hat mich nicht kalt gelassen. Das sind so die Highlights von dem Film, wo ich gesagt habe, die Kills sind schon geil. Aber alles, was dazwischen ist und die Story, wie das rumgesponnen wird und wie das alles zusammenhängt, das hat mich verloren.
Ich fand's Ende halt so wahnsinnig unbefriedigend.
Ja, ja,
ich dachte, Leute, und dafür habe ich mir jetzt hier 2 Stunden das angeguckt, dass ich jetzt am Ende hängen gelassen werde mit, ja, überlegst dir selbst.
Ja, sehe ich ähnlich. Aber es ist ja nicht nur das Ende, was offen gelassen wird. Du hast ja in dem Film hast auch bestimmte Sachen, wo er komplett irgendwie gar nicht weiter verfolgt, was vorher angedeutet worden ist. Bestimmte Fäden werden ja gar nicht weitergesponnen.
Mhm.
Das ist halt, wie du sagst, der Film ist halt komplett unbefriedigend. Also viele Handlungsstränge und das Ende inklusive.
Mhm. Okay, ist interessant, hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Was ist denn bei dir so auf der Plusseite? Also jetzt, okay, die Kills?
Ja, primär die.
Sonst nichts?
Nee, sonst nicht so viel.
Okay.
Das war's. Das wirkt für mich, also die Story wirkt für mich wie so eine Folge aus irgendwie X-Files oder so, weißt du, die sich halt das als Thematik ausgesucht haben, wo halt ein mysteriöser Charakter irgendwie in einem Zentrum steht. Aber es ist für mich kein Film, das ist für mich so eine Serienepisode.
Deswegen Tatort. Für mich war das einfach wie ein asiatischer Tatort.
Der asiatische Tatort. Oder so. Ja, würde ich sagen.
Krass, okay.
Müssen wir ein bisschen gegen den Wind schießen.
Ja.
Weil die Bewertungen sind ja dann doch so eher positiver Natur.
Boah, wenn du nur die Kills mochtest an dem Film, dann hast du aber auch hart gelitten hier über die Lauflänge, oder?
Es ist nicht der schlimmste Film, den ich je gesehen habe. Also es ist jetzt nicht der komplette Scheiß. Da bin ich jetzt nicht, sondern die Kills und so diese Informationen, die du willst halt schon wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe schon ein bisschen geschwankt von den Punkten. Also ich habe einen ganzen Punkt geschwankt. Insofern war schon nicht leicht. Aber ich bin ja dann doch eher Glas ist halb voll als Glas ist halb leer Typ und das ist jetzt kein kompletter Scheiß.
Okay.
Da bin ich jetzt nicht. Und ich meine, von den Kills hast du ja auch ein paar in dem Film. Also, das ist ja das, was ich meine. Dafür, dass der so eine große Anzahl an Bodycount hat, ist krass, dass unterm Strich da nicht so viel hängen geblieben ist. Aber du hast ja schon einige Momente, wo, keine Ahnung, fängt ja schon damit an, dass ein Typ irgendwie seiner Bettgefährtin da so eine Eisenstange über den Kopf zieht und du denkst, Alter, okay, was geht denn hier? Also steckt der Film ja ein. Mhm. Das ist ja so ein.
Naja, deswegen, also im ersten Drittel hatte der mich auch voll.
Mhm. Finde ich auch. Der hat mich halt nur verloren im Laufe des Films. Okay, dann würde ich sagen, nennen wir Punkte, oder?
Ja.
IMDb 7,4, Metascore 70, Rotten Tomatoes 7,4, 4 von 5 vom Publikum, Letterboxd 4,1, Alter. Das ist schon sehr, sehr ordentlich.
Ja, so richtig gut. Da sind wir offenbar beide nicht.
Nee, nirgends.
Jetzt ist nur die Frage, wie weit drunter? Oh boy.
Nicht so leicht über Asterix.
Ja. Ich schwank bei dir irgendwie so, es klingt schon fast nach dem unteren Bereich, aber irgendwie jetzt am Ende hast du das ja nochmal so ein bisschen relativiert und deswegen bin ich irgendwie so zwischen 5 und 6 oder sowas. Ich glaube echt sowas, maximal 6, aber danach klingt es halt nicht. Pass auf, ich sag 5,5.
Aha, Treffer.
Echt?
Ja, geil. Ist richtig.
Oh.
Also es war das war tatsächlich die positivste Variante von meinem Schwanken. Ich bin zwischen 4,5 und 5,5, habe ich hin und her überlegt. Aber die Kills waren einfach zu gut. Und ich hätte das gerne mal in einem amerikanischen Remake gesehen, wo sie die Story ein bisschen besser aufdröseln. Weißt du, wo der filmisch ein bisschen besser inszeniert worden wäre und wo das nicht so offen gehalten wäre. Das wäre vielleicht mal ein Remake, wo man sich rantrauen sollte und dann ein paar Sachen besser machen, finde ich.
Ich finde vor allem, was diese Hauptfigur am Anfang so intriguing macht, wird dann auch nervig. Also sowohl auf Protagonisten- als auch auf Antagonistenseite. Mhm. Weil der dann auch manchmal, der hat ja dann so hin und wieder so ein paar Ausraster, wo der Sprung aber vom Status davor zu groß ist.
Ja, ja.
Weißt du, ich meine? Also
ist das wieder dieses Schauspielerische vielleicht aus dem asiatischen Kino, wo du sagen würdest?
Nee, weil ansonsten, ich fand den ja gut. Also ne, das kann man glaube ich auch noch erwähnen. Das ist ja hier Koji Yakusho. Mhm. Der hat schon auch einige Hollywood-Filme gedreht. Den kann man schon kennen. Mhm. So 13 Assassins oder Babel. Und so die Geisha, der hat schon große Sachen gemacht. Ich habe ja bei dem Antagonisten dachte ich auch, okay, irgendwie die Fresse habe ich schon mal gesehen, aber nee.
Dabei sieht er aus wie jeder K-Pop-Sänger.
Alter, ich find's so krass, der Typ macht wirklich viel, ne? Hat 128 Credits und kein Headshot auf IMDb.
Okay.
Zu hart. Der ist anscheinend auch so gut beschäftigt. Nee, also, ne, der sieht halt die Notwendigkeit einfach nicht.
Wahrscheinlich gibt's keine Fotos von ihm, kann ja auch sein.
Ja, das halte ich für unwahrscheinlich.
Okay, ich muss ja auch noch raten.
Ach so, ja. Also hey, wirklich, Memories of Murder fand ich so viel geiler. Und deswegen finde ich das auch so krass, dass ausgerechnet Bong Joon-ho den so cool findet.
Ja, wir hatten ja lustigerweise, hatten wir so die ein oder andere Rezension, wo du besser klingst als ich, so vom Tenor, ich aber punktemäßig dann besser lande als du.
Stimmt, hatten wir auch schon ein paar Mal.
Also ich glaube, das ist einer von denen. Ich glaube, du bist noch unter den 5,5 und sag, du bist bei einer 5.
Nah dran. Ich bin tatsächlich auch bei 5,5.
Ah, shit.
Und das ist so geil, weil ihr kannst gleich dreimal klingeln, Alter, weil ich war wirklich genauso wie du am Schwanken. Ich war erst noch sogar drunter und dann dachte ich so, okay, aber so ein paar handwerkliche Dinge. Ja, es ist wirklich abgefahren. Also wir sehen das komplett identisch und ich hätte es wieder mal nicht gedacht.
Ein dreifaches Klingeln.
Juhu.
Ja, hat mich zwar halb einen Punkt gekostet, aber...
Aber sehen cool, das sehen wir exakt identisch. Hey, das ist ja krass, Alter.
RRR war nämlich der letzte, wo du auch gesagt hast, so, oh, guess, wird das bestimmt auch feiern, so, dann stehe ich alleine da, siehst du, und dann
stimmt,
war ich,
da war
dann
ich auch in einer ähnlichen Region. Ja. Hast du recht, ja. Nee, ja, ja. Hier sind wir genau beide bei 5,5. Witzig. Und der ist wirklich, am Anfang wäre ich vielleicht sogar bei 7 gewesen und dann wurde es immer...
Ja, war viel hörsprechend.
Ja, fing gut an. Ja, wird stark nachgelassen.
Egal, wie ein Film gefeiert wird oder nicht gefeiert wird. Entweder er zeigt oder er zeigt nicht. Und der hat uns beide offensichtlich nicht gezeigt.
Nee, irgendwie geht das mit dem Pacing schief für mich.
Aber trotzdem schöne Grüße an Dennis. War ein nice try.
Ja, Cure von 1997. Der wird hart gefeiert.
Ich fürchte, er hat es gut gemeint. Ja, ja,
ja, offensichtlich. Also, ich weiß nicht, hast du den aufgerufen bei Letterboxd? Dennis hat da ja wahrscheinlich...
4,5 hat er gegeben. Das weiß
ach so, stimmt, meintest du ja. 4,5, Alter.
Der ist sowieso noch... Also, den haben nicht viele gesehen, aber in meiner Bubble kommt der gut weg. Bis auf Jens, glaube ich, war das.
Mhm.
Nee, Atom Bomb. 2 Sterne.
Oh. Der ist so, bei uns, das ist sehr geil.
Der ist so ein bisschen bei uns. Ansonsten, die anderen, wir haben nur 4 Leute gesehen, aber die anderen 3 sind nicht irgendwie direkt in unserer Bubble und Dennis 4,5. Ansonsten 4, 3,5 von den anderen.
Crazy.
Steht auf vielen Wunschlisten, aber tatsächlich auch nur 5 Leute aus meiner Bubble gesehen.
Ja.
Ja, Tom wird dann zustimmend nicken.
Meinst du?
Ja.
Ja.
Mit seinen 2 Sternen ist er schon eher in unserer Region. Mhm. Ja. Egal. Können wir abhaken? Haben wir diesen Monat den Auftragsfilm von Dennis absolviert und machen dann mal wieder weiter mit unseren eigenen, wa?
Genau.
Dann leite ich mal über.
Mhm.
Und ich meine, du hast dich gut geschlagen mit den Punkteraten, aber ich fordere dich weiter heraus.
Oh Mann, Alter. Natürlich.
Mit meiner nächsten Serie. Und das ist eine Anthologieserie. Ich habe über die letzte Staffel schon geredet in diesem Podcast. Jetzt habe ich mir die 8. Staffel von American Horror Story angeguckt. Mit dem Namen Apocalypse.
Ich habe da wirklich Bock, mal mit anzufangen, ne? Muss ich irgendwann mal machen.
Das ist so eine von den Serien, Alter, die ist jetzt bei Staffel 12 oder so. Da anzufangen mit so einer Serie, da hast du einfach mal den Zug komplett verpasst.
American Horror Story wirklich schon bei Staffel 12? Nee.
Ich weiß nicht, ob 12 schon abgedreht ist, aber 10 gibt es auf jeden Fall schon.
Ja?
10 oder
also 11. Ich weiß, dass es jetzt schon 2 Staffeln von einem Spin-off gibt.
Können wir ja ausrechnen, weil die 8. Staffel ist aus dem Jahr 2018.
Okay, nee, aber jetzt, wie gesagt, ich glaube, die letzten beiden Jahre haben die dieses Spin-off gemacht.
Ja, American Horror Stories.
Ja.
Mhm. Aber es gibt trotzdem 10, glaube ich. Okay. Unabhängig von dem Spin-off.
Krass.
Also sind wir dann insgesamt bei 12.
Ja, aber also wissen wir ja, ich finde handwerklich Ryan Murphy schwer zu toppen.
Das Ding ist, was natürlich hierfür spricht, dass du dir die angucken kannst, ist, dass es diese Anthologieform ist.
Ja, eben.
Insofern kannst du ja gerne mal ein, zwei Staffeln auschecken und sagen, ja, okay, ist nicht meins.
Ja.
Das ist jetzt nicht dieses Zusammenhängende, wo du jetzt der Meinung bist, boah, jetzt 12 Staffeln durchgucken, weil das jetzt so eine horizontale ist. Das hast du hier nicht. Insofern kannst du da mal reinschauen.
Aber war denn die letzte Staffel, weil du hast es schon mal hier gebracht, ne?
Ich habe über die 7. geredet.
Genau, letztes Jahr. Und das war die 7, okay.
Genau. Und jetzt rede ich über die 8. und ich kann schon mal jetzt voraussagen, ich fand die alle gut.
Mhm.
Das waren alles für mich sehenswerte Staffeln und dann kam die 8. Staffel Apocalypse und das war ein kompletter Reinfall. Ja.
Wow.
Ohne Scheiß. Also ich hatte hier einen Abfall vom Allerfeinsten. Ich glaube, die schlechteste war für mich die letzte Staffel und die hat von mir noch 7 Punkte gekriegt.
Mhm.
Aber Apocalypse, was die hier machen, gut.
Jetzt bin ich mal gespannt. Was machen die denn so anders?
Die machen einiges anders, aber dazu komme ich gleich. Was sie nicht anders machen, ist die Besetzung. Also du hast natürlich... gerade bei Ryan Murphy Brad Falchuk hast du ja immer wieder die gleichen Leute, die sind ja sehr treu ihren Schauspielern gegenüber.
Lass mich raten, Sarah Paulson ist dabei.
Natürlich ist Sarah Paulson dabei. Evan Peters ist natürlich wieder dabei. Du hast wie in anderen Staffeln, hast du Angela Bassett, Kathy Bates taucht wieder auf, Emma Roberts, Billy Lord war schon dabei, Thaisa Farmiga war schon dabei in anderen Staffeln. Und dann hast du ein paar Leute, die neu dabei sind. Billy Porter, zwar nicht neu bei Ryan Murphy, aber neu bei American Horror Story. Mena Suvari spielt zum ersten Mal mit.
Oh, okay.
Und voll abgefahren, Alter. Ich meine, die haben ja schon Jessica Lange geholt und so als Stars, weißt du?
Ja.
Und
jetzt, Angela Bassett ist ja schon auch in die Jahre gekommen.
Und jetzt haben die einfach mal, pass auf, Joan Collins, Alter, spielt hier mit. Alexis aus dem Denver-Clan, die habe ich 40 Jahre nicht gesehen, Alter.
Ja.
Die taucht jetzt auf einmal bei American Horror Story in der 8.
Aber Staffel. Das ist irgendwie cool, oder?
Das ist schon abgefahren. Das ist gleich in der ersten Folge. Und ich dachte so, Alter, fucking Joan Collins, was geht denn hier ab?
Die habe ich geil, ja. Mann.
Vor allem, die habe ich ja nirgends gesehen. Die habe ich ja weder in einem Film noch in irgendwelchen Serien gesehen in den letzten 30 Jahren. Ich weiß nicht, was die sonst spielt oder was sie macht. Aber da war nie irgendwas bei, wo ich sie gesehen habe.
Tja.
Du hast ja so Leute wie Liza Minnelli, hast du ja noch bei Arrested Development gesehen oder irgendwelchen anderen Filmen, weißt du, so links und rechts. Dann weißt du, die sind noch aktiv. Aber Joan Collins, wenn du die 40 Jahre nicht siehst und dann taucht die auf einmal auf, denkst du so, Alter, what the fuck?
Krass.
Ja. Das fand ich schon eine witzige Besetzung. Und, okay, ich greife mal voraus. Ich gehe mal erstmal in die Handlung rein. Also es fängt damit ein, dass wir so ein gelacktes Szenario in Santa Monica sehen. Wir sehen da so ein bisschen so die High Society Friseure. Joan Collins ist auf jeden Fall eine sehr reiche Dame, die da rumhängt. Hat eine Assistentin, ist mit der unterwegs. Und dann steht es überall in den Nachrichten. Die Welt steht Kopf. Die Stadt gibt Alarm. Atomraketen schlagen bald ein.
Mhm.
Und die Welt steht kurz vor der Zerstörung. Das heißt, wir haben so ein Endszenario und die ganz Reichen, die sich das leisten können, retten sich in so einen Schutzbunker, der eher abgelegen ist, die dann mit einem Privathelikopter dahin geflogen werden.
Mhm.
Und die müssen sich in diesen Schutzbunker verschanzen, weil alles, was außerhalb dieses Schutzbunkers stattfindet, ist komplett verseucht und dem Erdboden platt gemacht. Das heißt, die Weltbevölkerung oder die Erde, wie man sie vorher kannte, gibt es nicht. Das ist so ein Endzeitszenario.
Ach so, aber das ist schon danach. Also ist schon alles kaputt gegangen. Das heißt, wir befinden uns jetzt in dem Bunker.
Oder? Genau, wir befinden uns 20 Minuten nach Beginn, befinden wir uns schon komplett in diesem Bunker.
Okay.
Dieser Bunker wird aber bereits geführt. Und zwar streng geführt nach bestimmten Regeln von einer Sarah Paulson und von einer Kathy Bates als Beispiel. Die strenge Rituale haben, damit man halt in diesem Bunker halt so diszipliniert irgendwie die Nahrung einteilen kann, was alles gibt. Aber irgendwas ist faul an diesen beiden. Das weiß man schon relativ früh.
Mhm.
Und wie bei jeder Staffel werde ich hier natürlich nicht zu viel verraten, aber ich kann sagen, dass irgendwann in diesem Bunker auch ein junger Mann dazukommt, der ein Mal am Kopf trägt mit 3 Sechsen, der Name of the Beast.
Mhm.
Und wie wir wissen, aus anderen Filmen und aus anderen Überlieferungen und aus Literatur und woher auch immer, das ist der Antichrist. Der spielt hier eine große Rolle. Und da wird auch teilweise in die Vergangenheit geschnitten, nämlich so per Zeitsprung, was dieser Antichrist so alles in der Menschheitsgeschichte so gemacht hat. Und hier sind so ein paar Storylines, also die American Horror Story Staffeln, die driften ja immer so ein bisschen nach links und rechts ab. Du hast bestimmte Staffeln oder Folgen, die dann irgendwie eine komplett andere Storyline verfolgen und funktioniert immer mega.
Mhm.
Hier funktioniert das null. Hier geht das irgendwann in so einen Bereich, dass so zwei Computerentwickler oder Wissenschaftler gezeigt werden, in Form von Evan Peters und irgendwie sein anderer Kollege, Und die sind so maßlos überzeichnet. Das ist so einfach beschissen geschrieben. Die haben halt so, eine Prinz-Eisenherz-Perücke, weißt du, so ein bisschen über die Augen, sind halt komplett irgendwie auf Koks und sind so drüber, dass das wirklich keinen Spaß mehr macht. Also es ist schon halb Comedy. So. Das hat nichts mehr mit einer Horrorserie zu tun. Um mal was Gutes zu nennen, ein interessanter Aspekt an dieser Serie, es gibt eine Folge, die sorgt für ein Crossover mit Staffeln, die schon aus der Vergangenheit stammen. Nämlich diese.
Ach, okay, durch diese Zeitsprünge.
Genau, durch diese Zeitsprünge. Du hast diese Coven-Staffel und die allererste Staffel, Murder House, die spielt ja auch nochmal eine Rolle. Und das heißt, du hast in einer Folge, wo auf einmal so Leute von früher auftauchen: Jessica Lange, Connie Britton, Dylan McDermott, die du ewig nicht gesehen hast, die spielen ja auf einmal mit. Das sorgt für meine Highlight-Folge in der Staffel.
Ja, klar.
Aber das sorgt auch für andere Momente, die sich dann einfach mal, die Ryan Murphy und Brad Falchuk dann einfach mal komplett einfach nur wiederholen, 1:1. Weil es gibt eine Szene in einer anderen Staffel, wo Stevie Nicks von Fleetwood Mac eine Rolle spielt. Mhm. Und die singt dann auch tatsächlich. Die singt dann einen Song von, von Fleetwood Mac. Und das fand ich, in dem Moment fand ich das mega. Jetzt machen die das einfach nochmal. Bei Apocalypse. Da taucht wieder Stevie Nicks auf, in dieser, von wegen, in dieser Flashback, in diesem Crossover-Ding.
Ja.
Und singt aber wieder Fleetwood Mac diesen gleichen Song, wo ich denke, hatten wir schon.
Und es wird nicht irgendwie in einen anderen Kontext gerückt oder so?
Naja, also doch, ein bisschen durch die Story und durch die Handlung, aber es ist trotzdem der gleiche Kniff so.
Ja.
Also die Szene, wo du davor gesagt hast, ach wie geil, Alter, Stevie Nicks auf einmal.
Ja.
Jetzt nochmal? Warum? Also es ist einfach dumm.
Das ist ja abgefahren, okay.
Ja, und auch diese ganzen, also die ersten Folgen spielen halt in diesem Schutzbunker, wo es halt so ein bisschen sektenmäßig halt gehalten wird und mit diesen undurchsichtigen Vorständen um Sarah Paulson und Kathy Bates rum und das fand ich schon langweilig und das fand ich schon öde und scheiße und alles, was danach kam, was die Story angeht, bis auf diese Crossover-Momente, die die eine Folge da beleuchtet, war die Apocalypse-Staffel auf jeden Fall ein ziemlicher Reinfall.
Krass.
Muss ich an der Stelle als Fazit ziehen und das ist die erste Staffel, die ich scheiße finde.
Scheiße gleich?
Ja.
Aber jetzt ist es ja
die
so.
Die erste nach sieben, Alter.
Ja. Und bei Ryan Murphy ist es ja schon auch in der Regel so, dass wenn es eben inhaltlich nicht so das ist, ist es ja zumindest handwerklich immer wahnsinnig aufwendig und sehenswert und toll gemacht. Und ja. Ich meine, jetzt hast du ja hier auch trotzdem richtig gute Schauspieler beteiligt. Das reißt nichts raus. So.
Nee, umso erschreckender, dass du hier so einen Hochkaräter hast, die aber jetzt nicht irgendwie die Story retten. Also gerade Ryan Murphy ist ein Experte davon, auch mal so komische Elemente reinzubringen, aber hier ist einfach maßlos überzeichnet. So. Das habe ich vorher noch nicht bei ihm erlebt. Dass du so, also ist ja immer teilweise ein bisschen theatralisch in manchen Momenten, was seine Serien angeht. Das hast du in jeder Staffel von AHS gehabt. Aber hier ist auch so, das ist albern. Es kippt einfach ins Alberne, wo du denkst so.
Warum? Aber das klingt ja so, als wäre das dann schon wirklich auch von Beginn an dieser Staffel so gewesen.
Nee, am Anfang war es einfach eher langweilig.
Ah, okay.
Die ersten Folgen war es langweilig, irgendwann wurde es dann albern und dann war es dir halt egal.
Weil ich mich gerade frage, wenn du das so scheiße fandest, warum du es weitergeguckt hast.
Weil ich schon wissen wollte, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen ändert sich ja die Tonalität in seinen Serien. Mhm. Also dieser Bunker spielt ja, nach 3-4 Folgen spielt dieser Bunker keine Rolle mehr.
Ach so.
Um jetzt mal so weit vorwegzugreifen. Das heißt, er ändert auch ein bisschen den Schauplatz und das Szenario und dann kommen andere Schauspieler, andere Charaktere dazu.
Das heißt, man hat halt die Hoffnung bleibt bestehen, dass das irgendwie noch eine gute Richtung nimmt, ja. Aber ist dann nicht so.
Zumal ich meistens auch eine Serie, also eine Staffel durchziehe, wenn ich irgendwie mit der Serie vorher was anfangen konnte. Also es ist selten so, dass ich abbreche, sondern ich bin da wie du, ich gucke dann die komplette Staffel durch. Erst recht, wenn ich weiß, dass vorher 7 gute Staffeln gedreht worden sind. Aber Apocalypse ist die weniger rühmliche Ausnahme leider. An dieser Stelle kann ich nicht empfehlen. Die 8. Staffel ist daneben. Die ist nicht gut.
Nicht gut?
Nee.
Und scheiße sogar, sagt er.
Und scheiße. Nicht gut und scheiße.
Das auch noch.
Das auch noch.
Boah, Alter, wie soll ich das raten?
Okay. Es sind wieder 10 Episoden, wie alle anderen Staffeln, glaube ich, zuvor. Die gehen zwischen 40 und 45 Minuten in dem Dreh. Und die Bewertungen sehen das offensichtlich auch anders als ich. Weil der hat eine Gesamtbewertung bei IMDb. Also, das ist jetzt wieder so ein Ding. Ich kann das nicht einzeln aufdröseln auf die Staffeln, was IMDb angeht. American Horror Story hat natürlich eine Bewertung von 8,0.
Ja.
Und das unterschreibe ich auch. Das ist eine super Serie insgesamt. Bei Rotten Tomatoes wiederum, da kann man das ja staffelweise aufdröseln.
Mhm.
Und die hat eine 6,9.
Von der Kritik.
Von der Kritik. Das sind 79% Empfehlung. Kann ich nicht nachvollziehen. Publikum 3,9. Wobei 74% jetzt. Empfehlung.
Okay, ja, auch gut. Aber ich meine, 6,9 im Schnitt ist jetzt auch nicht berühmt, ne, für so eine Serie.
Ist nicht die Welt, aber das ist fast eine 7. Eine 7 ist für mich eher so die anderen Staffeln
immer
komplett.
Noch sehenswert, ja.
Ja, bei Letterbox logischerweise nicht vorhanden, weil es ja.
Wie, aber du meintest jetzt, in der Summe wärst du bei 8,0 dabei?
Ja.
Nach 8 Staffeln?
Naja, wahrscheinlich eher eine 7,5 als eine 8.
Mhm.
Aber da waren schon großartige Staffeln dazwischen, denen ich definitiv 8 Punkte geben würde. Also eine 8 wäre, sagen wir mal so, wenn jemand jetzt American Horror Story eine 8 geben würde, wäre das für mich komplett vertretbar. Nachvollziehbar, ja. Würde ich sagen, ja, hast recht.
Aber die 6,9 bei der Staffel kannst du offenbar nicht nachvollziehen.
Die zieht hier die 8 eventuell ein bisschen runter vom Durchschnitt.
Ja, nee, vor allem, wenn du sagst, die Staffel ist scheiße, dann kann man sich die ja schenken.
Ja, ich habe einfach so dieses, was du auch manchmal sagst, so, ich habe mich hier echt durchgequält. Ich hatte gar keinen Bock, die weiterzugucken. Das hatte ich bei American Horror Story noch nie, dass ich keinen Bock hatte, weiterzugucken. Du hast zwar immer wieder so Folgen gehabt, die ein bisschen schwächer waren, klar.
Ja. Wie bei aber jeder Serie fast.
Wie
ja.
bei jeder Serie. Aber dass ich hier nach Folge 3, 4 überhaupt keinen Bock mehr hatte, die komplette Staffel weiterzugucken, das ist neu.
Krass. Schade, echt?
Ja. Jetzt du.
Aber Mann, das ist verdammt schwierig. Da hast du wohl recht, ey. Vor allem muss man ja allerhand mit reinfließen lassen.
Bis jetzt hast du dich ja gut geschlagen, ja.
Naja, das heißt aber nichts. Da kann man jetzt schon echt voll daneben liegen. Alter. Aber, also auch wenn das jetzt das Urteil scheiße bekommt von dir, kann ich mir nicht vorstellen, dass du hier ganz unten bist. Also das...
Vielleicht klingt dieses Scheiße auch ein bisschen härter, weil ich ja hier einen gewissen Anspruch habe
ja,
an die Serie und an die Macher.
Ja. Trotzdem, das klingt, also wenn du schon nach Folge 3 das Gefühl hattest, ich will das eigentlich nicht weitergucken, weil das ging mir ja auch so mit The Terminalist. Boah, ich sag 4.
Oh, nee, das war zu hoch. 2,5.
2,5?
Ja.
Alter, okay, dann bist du ja doch ganz unten.
Na, ganz unten ist für mich eine 0,5, 1.
Nee, also 2,5 ist schon richtig mies, Alter.
2,5 ist schon recht weit unten, ja.
Das hätte ich nicht gedacht, dass du so weit unten bist.
Offensichtlich.
Krass. Krass, ja, krass mal kurz nee. Mit einem Tipp ausgeglichen hier. Läuft.
Da sind wir wieder bei 0.
Ja.
Nee, tatsächlich 2,5 hat mich selber ein bisschen schockiert, aber mehr kann ich hier beileibe nicht geben. Also ich hatte hier keinen Spaß.
Hm.
Hat mich selber ein bisschen geschockt.
Krasser Scheiß, ja.
Ja.
Das ist nun wirklich nicht gut.
Nee. Na denn? Alles wieder offen.
Ja.
Was gut ist, ich muss zweimal tippen. Du nur einmal.
Warum ist das gut?
Naja, ist ein leichter Vorteil für dich. So ein leicht Advantage.
Naja, wir tippen 0 doch 0. Heute beide gleich oft. Und wenn ich halt mit einem Tipp so viel daneben hau, wie du mit zwei, dann ist das ja mein Problem.
Ja, ja, aber ich rede ja vom jetzigen Stand so. Was jetzt der jetzige Status angeht, ist es, hast du halt nur noch einmal zu tippen und ich ja zweimal, da wir jetzt wieder bei 0 sind.
Okay.
Schauen wir.
Ja. Zieht sich heute so ein bisschen durch, dass das eigentlich Handlungen sind, die Potenzial mit sich bringen, es dann aber irgendwie in der Umsetzung nicht so gut klappt.
Mhm.
Finde ich. Hatten wir jetzt irgendwie schon mit diversen Projekten. Und das passt auch zu meinem nächsten Film, weil das ist ein Film, den wollte ich eigentlich schon längst mal sehen, weil ich da, als der gedreht wurde, irgendwie viel mitbekommen habe, weil der nämlich auch unter anderem hierzulande entstanden ist. Dann haben die einen Teil davon in Babelsberg gedreht, auch ein bisschen was in Berlin. Und da gab es riesen Action drumherum. Rausgekommen ist von 2014 The Monuments Man.
Kannst du noch nicht?
Nee.
Okay.
Und auf Deutsch heißt er Monuments Man, Doppelpunkt, ungewöhnliche Helden.
Oh mein Gott.
Ja, schöner Titel. Okay, aber du hast ihn gesehen.
Im Kino, ja.
Im Kino sogar.
Den okay. habe ich im Kino gesehen damals.
Ja, Regie und Drehbuch George Clooney.
Mhm.
Das hat ja schon mal ganz gut geklappt, aber auch schon mal nicht. Also das, ich finde, wenn Clooney auf dem Regiestuhl sitzt, das ist kein Garant für einen guten Film.
Hit and miss.
Total.
Aber auch schon mal gute Dinger gebracht, wie du schon gerade erwähnt hast.
Total. Basiert auf einem Buch von Robert M. Etzel und George Clooney hat das mit Grant Haslov zusammengeschrieben. Musik Alexandre Desplat. Der hier übrigens auch ein Cameo hat.
Ach so.
Eins der wenigen Male, dass er hier auch vor der Kamera zu sehen ist. Ja. Handlung. Wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg und es geht um Frank Stokes. Das ist die Figur von George Clooney. Der erfährt, dass Hitler alle großen Kunstwerke für sein persönliches Museum, was gebaut werden soll, dafür klaut er auf der ganzen Welt sämtliche großen Kunstwerke zusammen. Mhm. Jetzt hält Frank Stokes da natürlich vor seinen Militärvorgesetzten ein Plädoyer, dass das nicht sein kann, dass das mit die Pfeiler unserer Zivilisation sind, die großen Errungenschaften von großen Künstlern über die Jahrhunderte. Also kann das nicht sein, dass Hitler das alles an sich reißt, weil gleich mitveröffentlicht wurde, Hitlers Plan, sollte er getötet werden oder die ganze Nummer mit seinem Reich nicht aufgehen, soll alles vernichtet werden. Sämtliche Kunstwerke, die er da gebunkert hat. Und dann sagt eben Frank Stokes zu seinen Generälen, das kann nicht angehen, weil das muss erhalten bleiben. Hm. Also darf er mit der Erlaubnis von Roosevelt 6 Männer rekrutieren, alles Kunstexperten, und unter dem Deckmantel von dem Militär, also als Soldaten, gehen sie dann nach Europa, um eben herauszufinden, wo diese gestohlenen Kunstwerke sind, die zusammenzusammeln und zurückzubringen und an die jeweiligen ursprünglichen Besitzer zurückzugeben. Mhm. Ja, das wird dann natürlich zur persönlichen Aufgabe, weil bei dieser Aktion auch der eine oder andere stirbt. Wir finden uns ja schließlich im Krieg. Und wie gesagt, für Stokes das natürlich ein persönliches Thema, das auch zu Ende zu bringen, diese Aufgabe, was sie sich da vorgenommen haben. Weil eben die Zeit da auch so ein bisschen Faktor ist, weil die Deutschen eben dann irgendwann diesen Befehl bekommen, alles zu verbrennen, und die Russen auch noch dran interessiert sind, Kunstwerke für sich zu bekommen. Mhm. Also spielt Zeit da auch eine gewisse Rolle.
Beruht das auf wahren Tatsachen?
Es ist angelehnt an eine wahre Geschichte, aber natürlich sehr runtergebrochen. Mhm. Und da fängt für mich auch das Problem an, weil das ist im Grunde ja eine coole Geschichte. Und Clooney versucht auch hier eine gewisse Emotionalität mit reinzubringen, macht das aber alles in einer wahnsinnig leichten Tonalität und dadurch verpufft das von vorne bis hinten. Mhm. Das geht nicht auf, ey. Also wie er hier seine Truppe zusammensammelt, ist so ein bisschen wie MacGruber, als er sein Team zusammenstellt. Ne, es gibt so eine Montage, wo er dann einfach bei den Leuten auftaucht und Bill Murray steht dann einfach konsterniert vor ihm und salutiert und ein anderer fällt ihm in die Arme und das alles begleitet von so einer Great Escape Musik. Mhm. Alter, das ist halt alles so, es geht gefühlt um nichts. Also das kommt nicht rüber, dass hier wirklich um Leben und Tod geht und dass diese Mission eigentlich voll die Selbstmordmission ist und dass das an sich ja auch alles, ja, es ist irgendwie eben, es fühlt sich so lame an. Weiß gar nicht, wie ich es anständig in Worte fassen soll, Alter. Das ist alles irgendwie so.
Ja, mir ging's ähnlich. Also man hätte hier vielleicht ein ernsthaftes Drama draus machen sollen, aber stattdessen entscheidet er sich für diese leichte Tonalität und hast vollkommen recht. Dadurch wird die Ernsthaftigkeit nicht klar.
Und dadurch, dann juckt es sich halt auch nicht, wenn dann da einer drauf geht. Sondern halt so, okay, gut. Ja, und die wahre Geschichte ist halt so, dass es das eigentlich waren, diese Monuments Men, über 300 Leute. Ich glaube, 345 Männer und Frauen waren das aus 13 Nationen, die halt so ein weltweites Netzwerk hatten. Mhm. Also klar, ne, weil es geht hier um Millionen Teile von Kunst. Also das ist ja jetzt nicht so, da wurden 3 Bilder geklaut, die müssen wir zurückholen, sondern der hat ja sämtliche Museen geplündert und Privatbesitze von Juden sowieso. Ne, also da sämtliche Haushalte geplündert und dann die ganzen großen Künstler einfach gehortet ohne Ende. Mhm. Und da wurde auch enorm viel vernichtet. So, und auch das, was so emotional an diesen Sachen, an diesen Kunstwerken hängt, so das transportiert sich auch nicht in dem Film. Es wird am Anfang so aufgezogen, es geht dann primär um 2 recht markante Kunstwerke. Das eine ist in Gent in der Kirche in Belgien. So eine Altartafel, die so mehrteilig ist. Mhm. Eben so ein großes Kunstwerk. Und dann gibt es noch von Michelangelo eine Maria-Statue, die auch geklaut werden soll. Und die wird anfangs dann noch bewacht, wo dann eben auch der erste drauf geht, als die Nazis dann einmarschieren und sich das Ding holen. Und bei dem Teil, also bei diesen beiden Teilen, ist es halt eben Stokes emotional enorm wichtig, dass erst wenn die gefunden wurden, kann man das Ding quasi als abgeschlossen bezeichnen, weil eben bei dem einen ja auch noch der eine Typ mit dranhängt, der dann halt aus seiner Truppe da umgekommen ist und so. Mhm. Und diese ganze Emotionalität, das transportiert sich eben nicht. Das ist echt, das ist komisch. Aber das Ding ist, ich glaube, George Clooney hatte selber auf dem Zettel, dass er hier keinen guten Film gemacht hat. Weil, du erinnerst dich an diesen Sony Leak, den es, glaube ich, 2015 oder wann gab.
Wo die ganzen Drehbücher
durchgesickert sind. E-Mail, sämtliche E-Mails.
Ach, der E-Mail-Kontakt.
Genau, das, ja. Wo der E-Mail-Kontakt von Sony, gerade eben die Amy Pascal, ne, die Chefin von den Sony Pictures, da sind ja ganz viele E-Mails rausgekommen, auch da, wo sie sich so eben über Angelina Jolie ausgelassen hat, als es um dieses Cleopatra-Projekt ging und so. Und bei dem Leak sind eben auch E-Mails rausgekommen, hier von George Clooney und Amy Pascal, die sich eben unterhalten haben. Wo George Clooney eben auch sehr zum Ausdruck bringt, dass er sich große Sorgen macht über das, was er hier abgeliefert hat und sich da sogar entschuldigt hat. Ne, weil er schon gesehen hat, da gab es schlechte Rezensionen und so und der Film kommt nicht an. Also das hat er selber wohl auch erkannt. Warum der das alles so aufgezogen hat, ey, das frage ich mich echt. Also das steht für mich in den Sternen, weil der ganzen, ich verstehe den Ansatz überhaupt nicht, Alter. Wirklich, diese Montage, wie er da seine Truppe zusammenwürfelt. Also wirklich, also MacGruber hat es vorgemacht, aber als natürlich als Persiflage auf solche.
Ja, auf die glorreichen Sieben und so.
Ja, genau. Mhm. Und halt auf solche alten, diese alten Filme, wo dann eben irgendwie so eine Truppe zusammengewürfelt wird. Weißt du, hast dann auch so diese Momente, wo er irgendwie in den Raum kommt und der Typ, der gerade geholt werden soll, ist irgendwie halt, John Goodman ist da und macht an irgendeiner Statue, restauriert er da was so und sieht ihn halt erst nicht und dann dieses Umdrehen von und dann lacht er nur so und dieses eingefrierte Grinsen und du denkst wirklich so, ah, das fehlt jetzt nur noch, dass so da so der Titel eingeblendet wird, weil es so ein Freeze-Frame aus den 80ern, what the fuck, Alter? Das ist so cheesy einfach, also dadurch eben, du kannst die Figuren auch alles, halt alles Mörder-Abziehbilder und so. Und das ist echt krass, wenn du dir hier das Line-Up anguckst, weil die Truppe, die sich da zusammenstellt, das sind ja schon auch gute Schauspieler. Also daran hat es nun wirklich nicht gelegen. Weil so der eine und der wichtigste dann auch, der damit dazukommt, ist Matt Damon. Sollte ursprünglich übrigens Daniel Craig sein.
Ach so.
Der war dann raus und dann kam Matt Damon, der hier James Granger spielt. Dann ist Bill Murray eben dabei, John Goodman, Jean Dujardin, für den sich ja zum damaligen Zeitpunkt auch noch ein paar Leute interessiert haben. Dann Bob Balaban, der aber halt auch, also seine einzige Funktion ist irgendwie klein zu sein und nicht ernst genommen zu werden von Bill Murray. Da gibt es dann halt immer wieder so ein bisschen verbalen Schlagabtausch, so aber das ist halt auch so lame alles. Und Hugh Bonneville ist dann noch der letzte von diesen Monuments Men. Den dürfte man aus Paddington oder Downton Abbey kennen. Und dann muss es natürlich auch noch eine weibliche Figur geben, weil irgendwie muss man das Ding ja auch in Hollywood verkauft bekommen. Deswegen gibt es hier noch eine Claire Simon. Das ist eine Dame, die eben in Frankreich, in Paris, in so einer Galerie arbeitet, wo sämtliche Sachen gehortet werden von den Nazis. Gibt es dann noch am Anfang eine Szene, wie Göring reinkommt und so ein bisschen cherrypickt sich seine Sachen raus. Mhm. Die Figur wird von Cate Blanchett gespielt. Wo ich auch denke, Cate Blanchett spielt jetzt eine Französin, die aber dann die ganze Zeit Englisch mit französischem Akzent spricht und zwischendurch zwei, drei Worte Französisch. So, warum sie? Also, dann hätte es doch Lea Seydoux oder so getan. Also, ja. Aber klar, es geht natürlich auch darum, hier möglichst viele große Namen zu sammeln und da ist natürlich so ein Clooney, kommt da wahrscheinlich auch anders an solche Leute ran.
Kann ich mir vorstellen.
Und dann ist er wahrscheinlich dankbar, dass so eine Cate Blanchett Bock hat, ne?
Der hat Connection.
Ja. Dimitri Leonidas könnte man noch kennen, der hier ausgerechnet jemanden spielt, der dann fließend Deutsch sprechen soll, kann. Also, ja, sein Deutsch hört sich dann aber auch nicht wirklich so an. Ich bin dann zumindest froh, dass sie dann so auf Nazi-Seite haben sie schon auf deutsche Leute zurückgegriffen. Also Justus von Donaghy ist dann so eine der wichtigsten Figuren. Der spielt quasi dann den Chef von Cate Blanchett in dieser Galerie. So der Nazi, der da auf diese Stelle aufpasst. Michael Brandner könnte man auch kennen.
Hat man nicht zum ersten Mal als Nazi gesehen, den Justus von Donaghy.
Nee, das stimmt. Na. Was kann ich noch erzählen?
Michael Brandner sagt mir nichts.
Die Fresse kannst du garantiert.
Wenn vielleicht man sieht. Dann.
Ja. Apropos, Wedel ist gestorben, ne?
Mhm.
Ja. Ist auch apropos deutsche Namen. So, ja. So, das sollte ursprünglich 2013 rauskommen. Dezember 2013, weil bei der Belegschaft haben sich natürlich alle gedacht, geil, nehmen wir die Award-Season mit. Und da hat Clooney dann interveniert und hat drum gebeten, mehr Zeit für die Post zu bekommen und so, weil er da noch Sachen ändern würde. Und dann haben die sich halt auf diesen berühmten, schlechtesten Monat Februar geeinigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das damit zu tun hatte, dass er eben wirklich wusste, okay, das ist hier wirklich nicht gut, was wir hier abgeliefert haben.
Möglich wäre es.
Ja.
Was ist geschehen für den Film?
Ey, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der bei den Oscars, wenn die den eingereicht hätten für Award Consideration, dass der in irgendeiner Form da aufgetaucht wäre. Was willst du denn hier nominieren, Alter?
Also maximal vielleicht Kostüme oder sowas, aber...
Ja, aber auch da. Also hast du halt in Berlin auf den ganzen Fundus zurückgegriffen von Uniform. Dafür kannst du doch keinen Oscar geben. Echt nicht. Also,
Nee.
70 Millionen hat das Ding gekostet. Das ist jetzt auch nicht so, als wäre es günstig gewesen. Alter, und ich weiß noch, als die hier gedreht haben, die haben einmal 3 Tage lang alles rund ums Rote Rathaus abgesperrt. Übelstes Verkehrschaos. Am Ende haben sie das Set gar nicht gebraucht. Die haben es geblockt, ohne es zu brauchen.
Na geil.
Allein was sowas kostet, ne? Also, ja, aber auch hier natürlich wieder sämtliche deutsche Fördergelder drin und so. Haben sie natürlich ausgenutzt. 70 Millionen, ja.
Ja, wenn man so viel Fördergelder kriegt, dass man dann teilweise Geld rausprasst und es dann doch nicht benutzt und so weiter, dann ist das fragwürdig.
Ja, also dass jetzt amerikanische Produktionen selten wahnsinnig effizient sind, wenn es ums Geld ausgeben geht, das ist ja nichts Neues. Deswegen holen die sich natürlich gerne deutsche Leute dazu, weil die mit sehr viel weniger Geld halt effizienter umgehen in der Regel. Aber ja, also eben solche Aktionen habe ich da während der Dreharbeiten andauernd mitbekommen, dass da, also weil ich halt eben auch wieder da ein paar von den Stunt-Leuten kenne, die da involviert waren. Ey, und das, also, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, wirklich, weil für mich funktioniert das nicht. 156 Millionen sind es dann geworden, da haben sie sich wahrscheinlich auch mehr erhofft. Monuments Man, so viel dazu.
Ja.
Zahlen. 6,1 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 52, das ist nicht berühmt. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,2. Das sind gerade mal 30% Empfehlung. Dünn. Und vom Publikum 3,1. Und jetzt du.
5.
4.
Eine 4 nur.
Ja, Mann. Ich fand den wirklich dünn.
Hast mich aber hier auch getestet. Ja.
Das war so auch nicht konzipiert, Alter. Tatsächlich war der Ansatz eher so, ich fasse jetzt hier so militärische Stoffe so ein bisschen zusammen, dass die dann beide scheiße waren.
Ach so, da ist der Zusammenhang,
okay. Ja, ja. So, aber ich merke schon, der Themenabend ist jetzt heute wirklich eher so.
Wir ficken gerst mal Punkteraten.
Idee, nein, genau.
Das ist der Themenabend.
Das war der Themenabend. Nein, sondern eher so theoretisch ein guter Ansatz,
ja.
Aber halt scheiße umgesetzt.
Ja, ja, ja. Also ich war ein bisschen versöhnlicher. Für mich war der auch lame und so und hat einiges falsch gemacht und war kein toller Film, aber ich habe ihm noch 6 Punkte gegeben hier.
6 Punkte? Oh, das ist aber schon sehr gut gemeint.
Ist schon großzügig. Ich habe mir den auch gekauft
wahrscheinlich.
Aber es war auch
wirklich?
Ja, ja, ich habe den im Regal, aber es ist schon einer von den Dingen, wo ich gesagt habe, harmlos. Und es war auch so in einer ähnlichen Riege von Filmen von George Clooney, zum Beispiel The American fand ich richtig gut. Mhm. Michael Clayton fand ich mega. Mit ihm.
Hammer. Good Night and Good Luck fand ich großartig.
Good Night and Good Luck, so genau. Der hat so eine Serienfilm gehabt, wo ich gesagt habe, Alter, mega gut. Ja. Und dann kam Monuments Man und ich dachte, boah, der ist aber harmlos, ey.
Ich fand ja auch Syriana ganz gut. Also, ja, deswegen, ich bin da voll bei dir. Der hat schon bewiesen, dass der das kann.
Ja, ja, eben.
Was der sich hier gedacht hat. Hey, jeder einzelne Schauspieler ist komplett verheizt in seiner Figur.
Und dann holt er sich so einen Namen, Alter, daran auch noch.
Das meine ich. Ja, also, wenn du hier das Line-Up siehst und wie das zusammengewürfelt wurde und was dann unterm Strich dabei rausgekommen ist, das ist nun wirklich die Sorte Film, die du Sonntagnachmittags im Hintergrund laufen lässt, damit sich irgendein Bild bewegt.
Ich sag mal, aber auf der anderen Seite, ohne die Schauspieler wäre der Film wahrscheinlich dann noch dünner und noch schwächer. So, jetzt hast du wenigstens
das mit Matt Damon noch
und
nicht
Bill
mal.
Murray und so.
Alter, das weiß ich noch. Ich bin mir da noch nicht mal sicher, wirklich.
Ich habe gerade mal überlegt, dass Bill Murray eben auch so in durchschnittlichen Stoffen mitgemacht hat. Rock the Casper war jetzt auch nicht der Megafilm, aber das ist auch so ein Film, den ich mir gekauft habe, wo ich gesagt habe, komm, 6,5 Punkte oder so. Kann man machen. Und die Frage ist, wenn Bill Murray da nicht mitgespielt hätte, ob ich den Film auch noch 6,5 Punkte gegeben hätte. Das habe ich gerade überlegt. Also das ist vielleicht auch das Highlight von Monuments Man, dass er eben so gut besetzt ist. Aber ich weiß nicht. Alles Theorie.
Ja.
Gut.
Ja, ich fand den echt dünn.
Na gut. Können wir abschließen. Haben wir den auch hier in dem Podcast untergebracht. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, diese Folge mit der letzten Hausaufgabe.
Ja.
Was ist denn jetzt los?
Ich habe mir gerade überlegt, wie das quotenmäßig so aussieht mit unseren Auftragsfilmen diesen Monat. Oder Los- und Auftragsfilm. Das sind ja, also.
Wie die abschneiden, meinst du?
Mhm. Also gut, mit What's with Bashir sind wir noch, waren wir unisono einig, dass die gut waren?
Ja, ja. Ich überlege auch, was davor war, aber sind die alle bei uns so schlecht weggekommen? Nee, Fluch der Karibik haben wir gehabt jetzt.
Stimmt, der war gut, ja. Ja, aber jetzt gerade im Cure und jetzt haben wir den, wo ich mir auch, kann ich jetzt schon sagen, mehr von erhofft habe.
Dann haben wir endlich mal eine Diskrepanz hier.
Du fandst den super.
Ja. Ja. Der hat mir gut gefallen. Ich habe hier eine persönliche, Abschluss dieser Episode.
Also es ist bei mir wahrscheinlich auch versöhnlich, aber, also weil das klingt jetzt so dramatisch, aber diese Sorte Film hat bei mir das Potenzial auf 10 Punkte.
Okay.
Weißt du, weil das ist eigentlich voll mein Scheiß. Mhm. So eine Coming-of-Age-Geschichte, die sehr von der natürlichen Stimmung, die die Umgebung vorgibt, profitiert. Mhm. Charaktere, die man gut greifen kann und eine sehr emotionale Konstellation, so was so jetzt hier diese Dreiecksgeschichte und so angeht.
Ja.
Eigentlich optimale Voraussetzung. Und dann kam Diego Luna. Fuck me twice, Alter. Ich weiß nicht, wie viele Filme der mir noch ruinieren muss.
Dein Kumpel Diego Luna.
Alter, Mann, was ist denn los mit dem? Hey, warum kann der das nicht?
Warum kann der das nicht?
Mann, jetzt spielst du hier mit deinem besten Freund so eine Geschichte. Das sind doch die besten Voraussetzungen. Also gerade auch bei so einem kleinen Cast und so einer intimen Sache, die du spielst und auch im intimen Setting und so. Mann.
Also schauspielerische Markus deinerseits, ja?
Ja, nur ausschließlich. Und vielleicht tatsächlich so das eine oder andere Drehbuchding, wo ich mich dann auch, ich war irritiert, ne, weil hatte der nicht eine Oscar-Nominierung fürs beste Drehbuch, doch.
Ja, hat er.
Da war ich, aber gut, es gab ja auch schon Filme, die einen Oscar dafür gewonnen haben, wo ich es hinten und vorne nicht verstehen konnte. Mhm. Weil ich finde, hier gibt es so den einen oder anderen Bruch, der so auch geschrieben ist, offensichtlich, den ich halt wahnsinnig unorganisch fand, aber dazu später mehr. Nee, also so, wirklich erstmal so ganz das grobe Manko für mich, schauspielerisch klemmt es oder an der einen oder anderen Stelle.
Gut. Wollen wir erstmal die Titel nennen?
Ja.
Bevor wir jetzt noch weiter in die Materie reingehen. Deine Mutter.
Deine Mutter.
Deine Mutter.
Your Mama.
Kannst du diesen Filmtitel spanisch akkurat aussprechen?
Akkurat weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, Y tu mama también.
Y tu mama también. Okay, so ähnlich hätte ich es auch gesagt. Der wird unter anderem im englischsprachigen Raum mit Lust for Life beworben.
In Deutschland hat er den ja auch als Zusatz.
Da hat er den als Zusatz.
Ja, genau. Okay. Wobei auf Deutsch gibt es auch einen Alternativtitel mit deiner Mutter auch, Ausrufezeichen. Wo ich denke, was soll denn das heißen, Alter? Das sagt kein Mensch. Mit deiner Mutter auch.
Nee, das sagt wirklich kein Mensch.
Ich weiß nicht, auch mit deiner Mutter, aber das mit verstehe ich schon gar nicht. Hm. Ne? Also,
eigentlich reicht deine Mutter.
Ja, eben.
Ja, das hätte schon gereicht als deutscher Titel.
Deine Mutter.
Dann hätte man schon verstanden, weil die man wollte im Originaltitel. Wenn er deine Mutter heißt, das könnte ja einerseits so liebevoll gemeint sein, aber auch als Beleidigung.
Ja, aber eben erst, also dieses auch ist ja im Original auch schon drin. Also weil es gibt ja auch noch diesen zweiten internationalen Titel, And Your Mother Too. Mhm. Und ich glaube, davon haben sie halt dann diesen alternativen deutschen Titel einfach genommen.
Ja,
aber wo das mit herkommt,
eben macht es da nicht mehr Sinn, dass die in Deutschland eben das so umwandeln, dass im Deutschen halt auch Sinn macht, dass man sagt, so, okay, wir nehmen das jetzt so standesgemäß, da muss man das ja nicht Wort für Wort übersetzen, aber
ja, aber ich meine, was ist denn das, was sie damit sagen wollen? Ich glaube, das ist ja schon so, wie eben aus diesem alten Witzkontext, wo dann die Antwort einfach war, deine Mutter auch.
Ja, war ja Teil
oder auch deine Mutter.
Ja, war doch Teil in einem Dialog hier im Film, genau. Ja. Richtig. Richtig. So. Regisseur, Alfonso Cuarón. Mhm. Mittlerweile ja ein großer Name, was Regisseure angeht. Und gleich der nächste Langfilm, den er nachinszenieren durfte, war Children of Men. Also spätestens da wahrer Name in der Filmlandschaft.
Ja, und dann ging es rund, ja.
Genau, und hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit seinem Bruder. Mhm.
Carlos.
Richtig, mit Bruder Carlos, und das gab die Drehbuchnominierung. Ja, dann wollen wir mal in die Story reingehen. Und werde mal kurz erzählen, worum es geht. Julio und Tenok. Tenok wird ausgesprochen? Tenosch?
Ich habe das zum Teil unterschiedlich wahrgenommen. Also einmal hat ja auf jeden Fall Tenosch jemand gesagt.
Ja,
Tenok, aber auch schon.
Tenosch und Tenok, könnte beides vielleicht stimmen. Gespielt von Gael Garcia Bernal und Diego Luna. Mega klein beide. Ich hab mal nachgerechnet, die waren gar nicht so jung. Also Diego Luna war 22 zu dem Zeitpunkt, Gael Garcia Bernal sogar 23.
Ja.
Aber sehen hier und spielen natürlich auch wie 12, so weißt du. Also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, sind aber so im Teenager-Alter.
Aber das fand ich schon auch witzig, weil da merkst du natürlich, dass die in ihrem Umfeld auch mit der Branche schon verbandelt waren.
Ja.
Weil die sind ja ein ähnlicher Jahrgang wie ich. Mhm. Und 2001 war ich gerade in den Endzügen meiner Schauspielausbildung.
Ah, okay.
Und ne, wenn du da natürlich mehr Kontakt zu hast, dann kommst du früher rein und so. Ne, das ist alles, das ist schon, finde ich, interessant. Ja. Aber ja, die wirken wirklich wie Teenager.
Ja, und zudem ist ja die mexikanische Filmbranche ist ja noch eine Nummer kleiner. Und die beiden kennen sich wirklich, die Familien von den beiden kennen sich von klein auf. Die sind zusammen aufgewachsen.
Ja.
Und das ist halt das Ding, weil Diego Luna, das ist auch wieder so, zieht sich auch durch die Episode. Das Studio war gegen Diego Luna, weil der in so einer Seifenoper mitgespielt hat. Mhm.
Der war halt ein Star.
Richtig. Aber er ist letztendlich geworden, weil die Chemie zwischen den beiden perfekt war für den Film. Weil die sich halt privat auch kannten. So von der Voraussetzung. Dann haben wir gesagt, okay, perfekt, dann besetzen wir die beiden.
Ich kann mir halt gut vorstellen, dass er da keinen Star drin haben wollte, damit dann eben nicht Leute mit einer gewissen Erwartungshaltung, weißt du so, ich gucke mir jetzt den neuen Film mit Diego Luna an,
ja,
weil der so bekannt ist und alle Mädels auf den stehen oder sonst was.
Richtig.
Ich glaube jetzt noch nicht mal wirklich, dass es viel mit diesem Daily-Ding zu tun hat, weil gerade in Mexiko hat das einen anderen Stellenwert. Weißt du, das Image von Dailies ist da gerade im mittel- und südamerikanischen Raum.
Mega.
Alter.
Ja, klar, logisch.
Götter, so. Deswegen, ich glaube nicht, dass es darum ging, dass das schauspielerisch irgendwie nicht funktioniert, sondern ich glaube, er wollte nicht, dass alles, was damit dranhängt, dass er eben diesen Star in seinem Film hat. Mhm. Ich glaube, für diese Intimität, die die Geschichte so mit sich bringt, wollte er eben dass da nichts ablenkt, ja.
Richtig. Hast du recht, definitiv.
Kann ich mir gut vorstellen.
Die beiden sind nicht nur hinter der Kamera beste Freunde, sondern spielen ja auch beste Freunde, sind halt im Teenageralter, sind extrem notgeil, sind sehr laut, sind viel am Scheiße bauen, am Kiffen, am Saufen und die verabschieden sich gerade von ihren Freundinnen, weil die machen Urlaub in Italien. Mhm. Und die beiden Freunde untereinander sind auch befreundet, die werden kurz verabschiedet von denen und dann sehen wir unsere beiden Jungs, wie die nach wie vor Scheiße bauen und unterwegs sind und notgeil über irgendwelche Frauen labern und die kommen dann zu einer Hochzeit.
Ja, ganz kurz. Ich glaube, so für die Station im Leben ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass das jetzt so nach der Schule ist, vor dem Studium.
Ja.
Da wollen eben die Mädels nochmal, wir machen ein paar Monate Italien oder sonst wie Europa. Und dann eben danach beginnt quasi diese andere Lebensphase. Da sind wir jetzt gerade.
Genau, richtig. Und auf dieser besagten Hochzeit, wo natürlich auch jeder jeden kennt, irgendwie, dass diese Familien, mexikanische Hochzeit, sind natürlich auch mal riesengroß gestaltet, ja, mit Mariachi-Band in so einer fast schon Arena und so. Da ist auch der Präsident, glaube ich, ist sogar zugegen. Der original mexikanische Präsident der damaligen Zeit ist da zu sehen von hinten.
Ich fand die Location auch krass, weil es wirklich aussah wie so eine Stierkampf-Arena.
Ja, ist mega krass auf jeden Fall. Sehr aufwendig alles, aber gut, da werden ja Feste auch wirklich zelebriert. Mhm. Und auf dieser Hochzeit lernen die etwas ältere Luisa kennen. Und die wird gespielt von Maribel Verdú, spielt das super, finde ich. Sieht auch immer noch toll aus, jetzt mit über 50 jetzt mittlerweile. Ich habe die auch neulich mal irgendwo gesehen. Tolle Frau. Und die erzählen Luisa, finde ich natürlich auch toll und so weiter. Und sagen sie, ja, die ist scharf und so, lass mal da hingehen. Labern die voll so mit ihrem Teenager-Slang und erzählen ihr von einem ausgedachten Strand, der wunderschön ist. Denken sich aber diese komplette Story über diesen Strand aus, den gibt es nicht wirklich.
Ja, weil wichtig dabei, klar sind das irgendwie notgeile Teenager, aber Luisa ist die Frau von Jano, das ist der Cousin von Tenok. Mhm. Das heißt, die ist eigentlich verwandt.
Ja.
So, und die haben keine ernsthaften Ambitionen, als sie die so ein bisschen angraben oder die halt so ein bisschen umgarnen, weil die ist eigentlich verheiratet mit dem Typ. So.
Ja, aber die finde ich schon scharf. Also
natürlich
finde
ich die scharf, aber die graben die ja nicht ernsthaft an. Also es ist nicht so, als würden die irgendwie versuchen zu forcieren, mit der irgendwie im Bett zu landen, sondern es ist ja schon alles recht spielerisch aufgezogen.
Ja.
Naja, zu Beginn, ne?
Also ja, aber die versuchen sie ja schon, also auf dieser Hochzeit versuchen sie ja schon zu überreden, mit zu diesem Strand zu kommen. So, komm doch mal mit und so. Also diese Worte fallen ja dann schon.
Ja, aber alles, glaube ich, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass sie das nicht machen wird, weil die ist mit dem Typen verheiratet, okay, und den Strand gibt's ja nicht und so, die denken sich das ja aus.
Ja, aber sie, also ich würde eher sagen, dass der, dass dieses, diese Anti-Haltung geht eher von ihr aus, dass sie sagt so, ja, ja, komm, ihr beiden, kommt mal wieder runter.
Meinst
so.
Du nicht, dass wenn die das von Anfang an drauf angelegt hätten, dass sie real mitkommt, dass sie sich dann einen realen Strand ausgedacht hätten?
Weiß ich nicht, gute Frage. So im besoffenen.
Ich glaube, die wollen eher so ein bisschen einen auf dicke Hose machen und ja, sich halt besser darstellen oder interessanter darstellen, als sie sind.
Ja, gut, kann
so
sein.
So, weißt du, ja, übrigens, wir fahren dann noch da an den Strand und so. Machen wir oft, weißt du? So ein bisschen entspannen, so, weil wir sind ein ganz coole Typen.
Ja, klar. Aber es klingt erstmal gut, wie so sie den Strand beschreiben.
Ja, ja, total. Eben. Ja.
Und daran erinnert sich auch Luisa kurz danach, denn ein paar Tage später erfährt sie halt am Telefon von ihrem Mann, der irgendwie gerade auf beruflich unterwegs ist, und der ruft sie an, besoffen, und gesteht ihr am Telefon, dass er ihr fremdgegangen ist. Und sie ist natürlich dann völlig konsterniert, bricht in Tränen aus und weiß dann, die Geschichte ist für sie gelaufen. Und dann will sie zum Teil aus Ablenkung, zum Teil aus Trotz, kontaktiert die dann Tannock und will dann mit den zwei Halbstarken zu diesem himmlisch beschriebenen Beach.
Ja.
Das ist so die Story. Und dann brechen die drei praktisch so als Roadtrip auf zu diesem fiktiven Strand, wo unsere beiden Jungs noch nicht mal wissen, wo die hinwollen. Und dann steht dann dieses Roadtrip-Szenario und diese Ménage à trois quasi zwischen dieser Anfang 30-jährigen Frau und zwischen den beiden halbstarken Teenies.
Mhm.
Ja.
Ja, und dabei geht es natürlich eben um Sexualität, es geht ums Erwachsenwerden, es geht um Freundschaft.
Ja.
Vor allem auch das, ja, schwerpunktmäßig, glaube ich.
Mhm.
Und das eben in dieser Dreierkonstellation. Und ich finde das eigentlich eine super interessante Voraussetzung.
Finde ich auch. Ich finde es toll. Ich finde es sehr natürlich und dynamisch inszeniert, weil mich hat jetzt schauspielerisch Diego Luna in dem Fall nicht gestört, weil ich war ja auf deiner Wellenlänge, was Star Wars angeht und so, dass ich finde, der Typ war super daneben. Aber ich habe halt, es ist schon krass, diese beiden in diesem Teenager-Alter hat diese lauten, fast schon Kinder irgendwie zu sehen, weil ich meine, du...
Nee, sie waren ja keine Teenager, aber ja.
Nee, sie waren keine Teenager, aber du kennst halt, ich kenne Diego Luna primär aus Narcos.
Naja,
wo er halt einen berechnenden, absolut fiesen Drogendealer spielt.
Klar.
Und kriminell. Und auch Gael García Bernal habe ich schon einen Film gesehen, wo er wirklich diesen Tanzlehrer in Emma gespielt hat und so, weißt du, auch super konservativ und bestimmt, ja, ja, und sehr chefmäßig. Und
klar, hier haben krass, die was wahnsinnig Jungen und Jugendlichen, ja, Jugendliches, so rum, Jungenhaftes und Jugendliches, weil die ja auch, ich meine, das sind ja beide so wahnsinnig hagere Typen, so, ne, ja, die sind jetzt nicht in irgendeiner Form auch körperlich so nicht besonders sportlich unterwegs, sind halt, wirken auch eher so ein bisschen nach Slacker-Typen.
Ja.
Ja, das hatte voll was von Kids und so, deswegen. Also ich finde auch, man nimmt die eher wie Teenager wahr,
mhm,
aber die sollen ja auch da eher so Richtung 20 sein, ne? Oder so auf die 20 zusteuern zumindest, weil die ja jetzt eben nach der Schule und vorm Studium.
Mhm. Ja, so 18, 19, ja.
Ja, also ich glaube, die 18 werden sie schon hinter sich gelassen haben, weil Autofahren ja auch eine gewisse Selbstverständlichkeit, mhm, ist. Aber wie auch immer, also so in dem Bereich, lass sie mal 20 sein, ist ja Latte. Aber die wirken halt wahnsinnig
von der Art
jung, her, eben auch gerade in der Interaktion, die machen halt viel Scheiß und so. Ich, mhm, finde auch, der Film profitiert stark von der Chemie zwischen den beiden, dass man halt merkt, dass das was sehr Natürliches hat, mhm, wo ich jetzt nicht weiß, ob man das nicht auch hätte herstellen können mit einer anderen Konstellation. Aber ich fand es oftmals ein bisschen drüber. Also sehr forciert, dieses, wir sind jetzt laut und drüber und machen unser Ding. So, das fand ich, und vor allem die Wechsel zwischen den Stimmungen, die fand ich eben, das meine ich, diese Brüche, da habe ich also zum einen eben schauspielerisch oft den einen oder anderen überfordert mitgesehen und,
mhm,
das waren dann für mich immer wieder so Momente, wo ich halt echt da rausgeballert wurde. Also so, der authentischste Moment von Diego Luna ist für mich tatsächlich einer, den er selber natürlich nicht geplant hat. Als er aus dem Auto geht, wütend, zu diesem Baum geht und dann zurückgucken möchte, was da geht und da so an diesem Baum an der Wurzel so ein bisschen hochgeht und dann runterrutscht,
hm,
und hinfällt. Das ist der einzig wirklich authentische Moment von Diego Luna in dem Film.
Und das war nicht geplant.
Das war nicht geplant.
Der einzige authentische Moment, oder?
Ja, also wirklich authentisch, ne? Weil ich finde eben ihn, also ich sehe ihn hier halt echt oft arbeiten. Aber hey, das ist auch kein großer Vorwurf, weil, mein Gott, der war Anfang 20, so, das muss man noch nicht besser können. Nur es ist eben, mich wirft es immer wieder so ein bisschen aus dem Film raus, wenn ich ihn da halt irgendwie so pressen sehe. Also gerade eben in den, vor allem in den Momenten, wo es dann emotional in die eine oder andere Richtung ausschlägt, da ist er für mich...
Ja, okay, krass. Ich habe diesen Punkt vergessen tatsächlich. Also ich habe vergessen, dass ich da...
Okay, geil.
Dass ich den da schon, also so diesen Aspekt, dass ich ihn so beim Spielen sehe, dass ich denke, okay, das war nicht so doll jetzt irgendwie von der Darstellung. Da war ich nicht, weil ich voll bei den beiden oder bei den drei Charakteren war hier in dem Film. Also ich war da mit drin. Ich finde, der Film wirkte sehr authentisch mit den beiden. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuschauer, der sich diesen Film anguckt, dass die beiden Typen dem Zuschauer extrem auf den Sack gehen werden.
Die sind anstrengend, natürlich.
Die sind super anstrengend durch diese Art, durch diese Lautstärke. Jeden voll labern, so. Das bin ich zum Beispiel auch kein Fan. So Leute, die halt jeden voll labern, so. Oder irgendeinen, den du nicht kennst, so, der mich halt irgendwie so von der Seite anlabert, so. Und die beiden sind halt prädestiniert dafür. Das sind halt so, die bauen halt die ganze Zeit Scheiß und sind super laut. Das sind normale Charaktere, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Aber die wirken dadurch auch sehr authentisch, weil du kennst Leute, die so sind.
Ja, aber auch jetzt hier wieder, was so die moralische Komponente von den Beweggründen dieser Hauptfiguren angeht. Ist jetzt auch erstmal, die bekleckern sich da auch nicht mit viel Ruhm und Ehre.
Du meinst jetzt, was Treue angeht und Co., oder?
Generell eben ihre Beweggründe von dem, was sie da machen. Aber das meine ich ja, bei dem Film geht es halt auch ums Erwachsenwerden.
Eben, die sind halt auch in einem Alter, wo man eine Menge Scheiße baut. So.
Das kann ja, aber das finde ich halt witzig, dass dann verzeihst du das in dem Kontext, ne?
Wenn Marilyn Monroe jetzt 16 gewesen wäre in diesem Film, würde ich sagen, okay, von mir aus, die muss noch ein bisschen reifen.
Ja, ist eine Frage vom Kontext. Aber eben, was ich an dem Film sehr mag, ist, eben dieses, auch wenn das ein Roadtrip ist, ist es ein sehr intimes Szenario. Die sind halt immer in dieser Dreierkonstellation unterwegs und natürlich da dann eben für mich stellenweise vom Drehbuch her forciert Momente, wo es eskaliert oder eben in die eine oder andere Richtung kippt. Das ist mal für mich mal mehr, mal weniger organisch. So. Also eben, ich finde, es gibt da wahnsinnig schöne Momente und bei anderen dachte ich mir so, okay, das war jetzt aber ein Sprung, den hat das Drehbuch gebraucht, aber das habe ich nicht gefühlt, dass die da so schnell dahin gekommen sind, weißt du? So.
Okay.
Und dann auch da, es bringt ja eine gewisse Berechenbarkeit mit sich, das tut jetzt dem Film keinen Abbruch, weil darum geht es ja nicht, weil hier ist ja nur wirklich sprichwörtlich oder wortwörtlich die Reise das Ziel. Aber ich finde, in dem Moment, wo die zu dritt losziehen, ist klar, was unter den dreien auf jeden Fall früher oder später stattfinden wird.
Ja, einiges.
Eben. Aber findest du nicht, das sind Dinge, die sieht man natürlich kommen und das eben tut der Sache aber keinen Abbruch, finde ich.
Ja, aber das Wie ist schon wieder, nee, das tut der Sache keinen Abbruch, dass du weißt, wie sich das entwickelt und
Nee, vor allem, ich finde nicht mal so sehr das Wie, sondern, also auch, das ist witzig, aber auch eher so, was es dann mit der Dynamik, mit dieser Dreierdynamik macht.
Ja, klar.
Darum geht's ja auch. Deswegen, das fand ich schon cool.
Er hat immer wieder auch tolle Momente dazwischen. Also unter anderem ist das auch, man hat auch richtig gemerkt, dass Alfonso Cuarón, der hat ja ein paar internationale Filme davor auch gemacht, so kleinere Filme, Great Expectations und so. Und der wollte mal wieder so eine Liebeserklärung, also der wollte mal wieder in seinem eigenen Land drehen und du merkst richtig, dass sein Herz so dran hängt, dass das eine Liebeserklärung war. Der Film schmeckt zum Beispiel extrem nach Sommer.
Ja.
Und es gibt eine Stelle, wo sie halt sagt, so, dass ihr euch glücklich schätzen könnt, in diesem Land zu leben, weil dieses Land hat voller Leben ist, sagt
genau.
sie in dieser Einstellung. Ja. Das ist zum Beispiel ein toller Moment, wo du weißt, okay, der Regisseur schenkt halt diesen Film irgendwie gerade so seinem Land so. Er will halt irgendwas typisch Mexikanisches drehen in diesem Szenario.
Da hast du recht, das fühlt man total und man fühlt auch, dass das so ein Herzensprojekt gewesen sein muss. Da hilft natürlich sehr, dass sie primär mit natürlichem Licht gedreht haben. Deswegen hat das für mich auch hin und wieder so diese Guadagnino-Vibes. Ne, wie die Schauspieler mit dem Licht in Verbindung mit der Umgebung und Landschaft, wie das so eins wird und du eben, du hast das Gefühl, du weißt, wie es da riecht und ne, du spürst die Wärme und so.
Kein klassischer Score, die Musik kommt halt primär so aus dem Autoradio oder irgendwie, je nachdem, wenn auch Musik spielt in einer Bar oder so, aber du hast keine Filmmusik.
Deswegen meine ich, also auf dem Papier oder auch so, der bringt eigentlich alles mit, dass das für mich so ein 10-Punkte-Film ist, aber
abgefahren.
Es wurde leider ein paar Mal gebrochen.
Nee, habe ich wenig auf der Minusseite. Ich fand die viele Momente schön, wie die beiden halt auf dem Sprungbrett sitzen und sich einen runterholen und so. Also die drehen auch diesen Film komplett uneitel, finde ich, diese
beiden. Dinge, die man halt macht als beste Freunde.
Ja, genau. Das ist jetzt für mich auch kein 10-Punkte-Film, also da bin ich nicht, aber ich mochte den sehr. Ist ein schöner Film.
Ja, klingt so.
Ja, hat mir gefallen. Und
also das ist für mich trotzdem immer noch ein wirklich guter Film.
Mhm. Aber Diego Luna hat ihn ein bisschen versaut.
Ja, und das ist jetzt aber keiner, den ich unbedingt sofort wiedersehen möchte, damit ich jetzt mit dem Wissen, dass Diego Luna da den einen oder anderen dass er halt das in manchen Momenten nicht optimal spielt.
Fandst du ihn denn irgendwann mal gut in einem Film? Gibt es da irgendein Beispiel?
Nee, also ich glaube, es gab schon Filme, wo er mir nicht negativ aufgefallen ist. Das ist aber dann eher so das Maximum. Ja.
Okay.
Also ja, weil er war doch auch in Casa de mi Padre dabei, aber da ist natürlich, das schlägt natürlich voll in seine Kerbe, weil da ist es ja Teil des Konzepts, dass man das drüber und hölzern spielt.
Eben in dem Film irgendwie Overacting zu suchen.
Da war er, ja, so gesehen war er da richtig gut.
Okay.
Das ist wahrscheinlich wirklich sein bester Film.
Gut zu wissen.
Mhm. Ja, gut. Aber ich bin trotzdem froh, den gesehen zu haben, weil das ist zweifelsohne ein schöner Film.
Ja, unfreiwillig habe ich jetzt ja noch einen weiteren Film von der Schneiderliste abgehakt. Da wusste ich nämlich nicht, dass der dabei ist. Insofern hat Nietz mir da geholfen, von meiner Wunschliste auch einen Film abzuhaken.
Du kennst etwa nicht alle 1001 Film auswendig, der da auf dieser Liste ist.
Nee, theoretisch würde es ja reichen, dass ich mir die 700 Marke, die ich noch nicht gesehen habe. Die 300 muss ich mir nicht mehr merken, die ich schon kenne.
Stimmt.
Aber nein, selbst da kommen immer wieder Filme dazu, wo ich denke, okay, der war auch dabei.
Tja.
Aber danke dafür, der landet in meiner Sammlung. Insofern hat Nietz da was Gutes getan und mir hat der gefallen und der war richtig erfolgreich, Alter.
Der war richtig erfolgreich, ja. Den Mexiko-Rekorde gebrochen, ne?
Mhm. Hat ja nur 2 Millionen gekostet, ist jetzt nicht die Welt.
Ja, aber die hat er gleich in der ersten Woche wieder eingespielt und das ist immer noch wohl die größte Eröffnungswoche in Mexiko.
Ja.
Mit dem Film.
Und weltweit dann am Ende 33,6 Millionen gemacht.
Mhm.
Das ist schon eine ordentliche Marge für so einen kleinen Film.
Finde ich auch.
Für so einen kleinen Roadtrip.
Und auch da wieder, finde ich, gut vergleichbar mit Guadagnino, bei so einem Film kann ich halt voll nachvollziehen, dass die in Hollywood sagen, okay, der kann was. So, der hat ein wahnsinnig gutes Gespür für Bilder und Bildsprache und so, weil das ist schon eben, es hat was wahnsinnig Intimes.
Hast du denn die Reisen des jungen Che gesehen? Mit Gael Garcia Bernal?
Nee, noch nicht.
Da hast du dann ein Roadtrip-Szenario ohne Diego Luna.
Perfekt.
Also, das müsste dir gefallen.
Aber der ist nicht von Cuarón, ne?
Nee, von Cuarón ist der nicht, aber es ist auch ein mexikanischer Film mit ähnlicher Prämisse.
Okay.
Den habe ich auch damals im Kino gesehen. Sollst du mir mal angucken, könnte deins sein.
Okay.
Ja, Stunde 46 aus dem Jahr 2001. Y tu mama también. Danke, Nils. Und würdest du mal die Punkte vorlesen?
Mhm. 7,7 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 88. Das ist gut. 8,1 von der Kritik auf Rotten Tomatoes. 4,1 vom Publikum.
Mhm.
Das ist alles richtig gut. Letterboxd 4,1. Noch so einer.
Gute Zahlen.
Mhm. So, ich glaube, du musst anfangen, ne? Diesmal.
Ja, ich habe die schwere Befürchtung, das Punkteraten geht an dich heute.
Warum?
Naja, weil du schwerer zu raten bist als ich. Und ich ja sowieso schon hinten liege. Insofern sieht nicht gut aus, sieht nicht rosig aus. Ich sag, du bist bei einer 7.
Richtig. Geht doch.
Naja, aber du kannst ja erlauben, ein bisschen daneben zu legen, dass meine.
Ja, das ist ja leider die versuche Krux. Natürlich trotzdem zu treffen. Es klingt sehr nach 8,5.
Ist das?
Ich sage 8,5.
Na, immer nur noch einen halben Punkt daneben.
Sogar 9 oder wie?
Nee, eine 8.
Ah, okay.
Eine 8 von mir, aber es müsste ja trotzdem reichen dann für dich.
Das reicht. Ich bin bei 2 Miesen und du bei 2,5.
2 zu 2,5. Naja, gut.
Fast ein Unentschieden.
Hab schon mal peinlicher verloren als jetzt dieser halbe knappe Punkt. So. Also
du, ich glaube, nach der letzten Episode kannst du da eh einiges erlauben, bis das wieder, diese Blamage wieder wettgemacht ist.
5 war nicht ohne, ja.
Ja.
Das war krass.
Oh mein Rekord, aber ich bin aufgestellt.
Ja, ich bin froh, dass ich niemanden 100er überweisen muss. Hat
niemand getippt.
Nee, hätten es 5 Leute getippt, wäre ich mal schnell 500 Euro losgeworden in diesem Podcast. Das ist
so geil, Alter. Zu weit aus dem Fenster gelehnt und dann plötzlich alle so, yes.
Vielleicht tippen die jetzt alle, weil sie denken so, dass ich jetzt öfter mal so einen Spruch mache. Vielleicht tippen die jetzt alle auf -5 irgendwo auf einen von uns.
Ja.
Weil sie denken, dass sie was raushauen, mal gucken.
Ja, aber stimmt, wir nähern uns dem Ende, was diese Saison angeht. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann bei den Leuten, die mitgeraten haben, aussieht.
Da bin ich auch gespannt. Da ist noch alles offen. Ich meine, im Moment jetzt aktueller Stand, weil jetzt werden wir aufgenommen, ist ja die neue Episode entstanden, da weiß ich jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist. Aber der letzte gepostete Stand, da ist Ju vorne gewesen.
Ach ja?
Da haben wir mal eine.
Cool.
Haben wir mal hier eine weibliche Punkteraterin, die männliche Konkurrenz hier abgehangen hat für den Moment, aber.
Geschlechterbeauftragte Guess wieder.
Ja. So proud about it? Es sind ja noch 2, 3 Raterunden. Insofern, da kann sich auch mal ändern. Das war immer so mit einem Punktunterschied. Mhm. Erik war, glaube ich, 2. Und
der ist ja ein alter Bekannter, wenn es um die Platzierung geht.
Ja, aber es regt sich was. Mhm. Mal gucken. Unentschieden wäre noch drin. Schauen wir mal. Ist ganz interessant, diese Kurzsprint-Geschichte.
Ja, klingt so. Finde ich cool, dass sich das ein bisschen verändert hat.
Ja, ist eine andere Dynamik. Weil ich meine, wenn wir jetzt so eine 3-Monats-Saison hätten, dann ist derjenige, der jetzt auf erster Stelle ist, das ist null Garantie, dass der am Ende auch da stehen wird, weil das ist ja der super viele Tipprunden noch.
Klar.
Aber so könnte es noch spannend werden.
Mhm. Ja, ich glaube, das spielt einigen Leuten in die Karten, also vor allem halt die eben Probleme haben, das auch mit dieser Kontinuität durchzuziehen, mit Tippen und so.
Auf alle Fälle. Ja, danke nochmal fürs Mitmachen bei unserem kleinen Punkteraten interaktiv und danke für alle, die uns bewerten und die Daumen hoch machen und die uns abonnieren auf allen Kanälen.
Yes.
Bewegt mit Banausen Bash. Abchecken bei YouTube, Glocke läuten, auch diese Woche kommt wieder eine neue Episode.
Auch großen Dank an die, die das schon mal gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Auch großen Dank, wenn wir schon mal dabei sind, an alle Teilnehmer und an unsere ganzen Podcast-Kumpels.
Ist sowieso.
Die immer, ich kenne, weiß nicht, also.
Thank you for being a friend.
Genau. Ich glaube, von denen, mit denen wir immer so wieder kollaborieren, da war keiner bei, der irgendwie podcastmäßig gesagt hat, oh nee, keine Lust.
Stimmt.
Weißt du, so, dass die sagen, ja. So, oh nee, ich war ja jetzt schon einmal bei euch, reicht und so.
Ja. Ihr seid mir zu anstrengend.
Genau, sondern die sind also hier unsere Homies, Alessandro, Hoffi, Jan, Filmfressen, wie sie alle heißen, ja. Hakan. Immer wenn wir fragen, habt ihr Bock darauf und darauf, heißt es immer, klar, wann und wo.
Siehst du, wir sind der geil Garcia Bernal und Diego Luna der Podcast-Landschaft.
Genau, ihr seid diejenigen, mit denen wir auf dem Sprungbrett wichsen. Es müssten auf jeden Fall mehrere Sprungbretter sein. Ganz so intim wird es dann doch nicht. Ja, das genau. Will ich an dieser Stelle schon mal festhalten.
Das ist nicht mehr so ganz elitär, der Kreis.
Nee, das sollte ein größeres Schwimmbad sein, auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne sind wir raus. Ja. Ach so, Quatsch, warte mal, okay.
Was denn?
Wir haben es fast wieder vergessen. Ja, wir haben die Dienstagsepisode. Wir müssen unsere.
Ach, wir müssen sagen, was wir in der Supporter-Episode.
Wir müssen unsere Supporter-Filme noch erwähnen, die wir hatten. Das ist ja noch relativ frisch in der Aufnahme.
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist schon wieder 2 Stunden her, Alter. Was verlangst du von mir?
Kriegst du es zusammen?
Ich krieg zumindest eins. Nee, warte mal. Nee, Alter, das wird zu gefährlich, ey. Weil ich bringe das jetzt durcheinander mit, was wir gerade schon hatten. Also, was wir jetzt in der Episode hatten und was wir nicht. Mach du das mal.
Also einmal hatten wir Monuments Man, dann hatten wir Itu Mama Tambien.
Spaßvogel, Alter.
Ja, war kurz, bei Monuments Man war er noch kurz durcheinander.
Ohne Witz, ich dachte, also, Moment mal, nee, Monuments Man war doch eben gerade,
ja,
es war
20 Minuten rezensiert, Gott, Alter, wie geil ist
ja,
der.
Ja, ist so schön.
Jetzt können wir dein Kurzzeitgedächtnis so ein bisschen in Minuten auf jeden Fall umwandeln.
Ich hätte jetzt wirklich fast Terminalist gesagt, aber das war ja erst gerade.
Wie lustig,
oh,
Alter.
Mein Gott.
Nein, du hast natürlich.
Nein, wir haben ja über Fluch der Karibik gesprochen.
Wir haben ja über Fluch der Karibik geredet, du hast ja. Über Silent Movie geredet von Mel Brooks.
Silent Movie, da bin ich nicht drauf gekommen.
Ja. Und ich hatte eine skandalöse Rezension über den Marilyn Monroe-Klassiker. Blondinen bevorzugt.
Ja, skandalös.
Ja.
Aber schön verpackt.
You use your tongue prettier than a $20 whore.
Siehst du?
Ein Kompliment der besonderen Sorte.
Das war nicht Chadwick Boseman, oder?
Nee, das nicht.
Das war wirklich ein alter Mann, oder?
Oh Mann, wie heißt der, der auf der Bombe reitet bei Dr. Strangelove?
Ach.
Hier, Western-Legende, fucking hell.
Oha.
Oh Mann, das ärgert mich jetzt, dass ich auf den Namen nicht komme.
Ich habe auch vergessen, wer auf der Bombe reitet. Tja.
Shit.
Apropos, dir fällt nichts ein. Alessandro ist wieder da aus dem Urlaub. Also, wenn wir mal wieder Vertretung brauchen oder einen Podcast mit ihm aufnehmen wollen, er ist wieder für alle Schandtaten bereit, soll ich dir noch ausrichten. Schönen Gruß.
Vielen
hier.
Dank. Ja, perfektes Pendant. Der vergisst ja auch ganz gerne mal was.
Schönen Gruß an er. Ja, der vergisst auch gerne mal was.
Guter Alessandro, ey. Ja, wir können auch gerne mal wieder mit ihm eine Episode aufnehmen.
Das können wir natürlich auch gerne mal machen. Finde ich auch. Können wir mal ranziehen, den Burschen wieder. Jetzt, wenn er aus dem Urlaub wieder da ist, kann er ein bisschen berichten, wie es war.
Okay.
Okay.
Du hast schon lange nicht mehr gedrückt.
Ja, das stimmt. Sehr gut. Ja, dann wollen wir noch weiter dumm labern. Jetzt haben wir, glaube ich, alles abgehakt, was es gibt. Freut euch auf die 200. Episode.
Mhm.
Und dann gehen wir in die Zweier-Serie.
Richtig. Weiter geht's.
Weiter geht's.
Tschüss.
Aber für heute. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.